Jack Perry wird medium rare gebraten, Darby Allin steigt das Blut zu Kopf, Tony Khan geht es wortwörtlich an den Kragen, Reißzwecken an Reeboks und Ärmeln, Waterboarding, Autounfälle und das alles in nur einem Match. Dazu gab es Titelwechsel, angedeuteten Verrat, tatsächlichen Verrat, Rückkehrer, die einen Börsencrash von Burberry verantworten könnten. Es ist so viel passiert bei Double or Nothing. Macht euch bereit, als würde Bryan Danielson jetzt zum Ring kommen, denn das ist der Final Countdown vor eurer Elite Hour. Ich heiße nicht nur Stefan, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, eurem AEW-Podcast bei wrestling-infos.de. Wie ihr gerade schon gehört habt, Double or Nothing liegt hinter uns. 4,5 Stunden der Main Show plus Zero Hour bedeuten einen vollen Podcast. Dementsprechend kann ich jetzt schon ankündigen, dass wir uns auch eher nur sporadisch auf die Weeklies stützen werden und News der Woche wird wahrscheinlich auch nicht so viel sein. Und das Ganze mache ich wie gewohnt natürlich nicht alleine, sondern begrüße die Katha. Wie geht's dir?
Hallihallo, gut. Sehr amüsiert nach deinem Open-Intro.
Ja, hat mir Mühe gegeben.
Ich fand eine sehr gute Match-Zusammenfassung. Eigentlich kann ich jetzt schon nichts mehr dazu sagen. Du hast es alles erfasst.
Ja, das wird der wundervolle Bogen dieses Podcasts, weil das war bekanntermaßen ja der Main-Event. Das heißt, da gehen wir eh gleich erst genauer drauf ein.
Ich fand das aber cool, dass es ein Triple-Main-Event ist und bei diesen, wie heißen die, Spielmaschinen? Mir fällt gerade das Wort nicht ein.
Slot-Machine.
Shit. Ja, auch immer die drei. Ich fand das sehr cool gemacht.
Ja, generell, finde ich, hat man die ganze Show drumherum, beziehungsweise halt dieses Gimmick des Double-or-Nothing-Casino-Spielhallen, Zeug generell finde ich sehr nett eingebaut, beispielsweise auch nochmal Main Event, wo ich auf die überdimensionalen Pokerchips gerade gar nicht eingegangen bin. Aber das hat man wirklich dieses Mal ganz gut umgesetzt. Erste Frage sofort, direkt zu Beginn des Podcasts, ohne jetzt auf Details von irgendwelchen Matches oder der Shows eingehen zu wollen. Wie fandest du den Pay-Per-View und was sind so deine ersten Eindrücke danach gewesen?
Ich fand's echt durchwachsen, muss ich sagen. Ein paar Sachen haben mir gefallen, ein paar nicht. Ich fand's schade, dass er so vorausschaubar ist. Ich glaube, so viele Voraussagen von mir haben noch nie zugetroffen. Gleichzeitig gab's für mich auf jeden Fall einige Highlights. Und das Arena-Match war einfach... Ja, am Ende ist man da auf jeden Fall happy rausgegangen, weil das Arena-Match halt einfach so Bock gemacht hat. Das war völlig bescheuert, aber es war irgendwie... Du hast dir die Hälfte der Zeit einfach im Kopf gefasst und gesagt, was ist denn das? Ach so, ja genau, das ist Wrestling, das ist geil. Und ich habe das mit meinem Mann geschaut, der so nicht so der Wrestling-Fan ist, aber immer mal wieder mit mir guckt und er ist halt voll abgegangen. Er fand das richtig cool. Dementsprechend bin ich mit einem positiven Gefühl rausgegangen. Das war auf jeden Fall schlau, das ans Ende zu setzen. Und bei einigen Matches, naja, wie immer auf einer Pay-Per-View-Card, so ein, zwei Matches hätte man auch einfach sein lassen können.
Ja, ich sehe es eigentlich ganz genauso. Es war ein eindeutiger Pay-Per-View, wo man durch den guten oder sehr unterhaltsamen Main-Event einfach ein extrem positives Gefühl hatte. Und als ich dann danach nochmal Match für Match durchgegangen bin, auch nochmal meine Notizen und generell, was mir da aufgefallen ist, dann sind mir da doch nochmal ein paar Sachen aufgefallen, wo ich dachte, ah, das fand ich in dem Moment doch gar nicht so gut, aber das hatte ich gefühlt am Ende der Show schon wieder vergessen, dass ich das gar nicht so gut fand. Von daher, der Main Event hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass man Double or Nothing, glaube ich, insgesamt positive Erinnerungen behalten hat, was jetzt auch so negativ klingt, weil es ja trotzdem insgesamt kein schlechter Pay-Per-View war. Dann gehen wir jetzt einfach chronologisch durch Double or Nothing, starten selbstverständlich mit der Pre-Show und wie eben schon gesagt, falls noch ein paar relevante Sachen bei Dynamite Rampage Collision letzte Woche passiert sind, werden wir das natürlich noch einwerfen. Kannst mich natürlich auch jederzeit unterbrechen, falls ich irgendetwas nicht nenne, was vielleicht noch in den Weeklies relevant war. Dann starten wir jetzt aber mit Double or Nothing aus Las Vegas, Nevada. Die Pre-Show begann mit dem Match zwischen Deonna Purrazzo und Thunder Rosa. Erstgenannt hat das Match auch gewonnen, wenn auch nicht ganz clean. Da ist zumindest bei Rampage das Relevante passiert, dass da das Match zumindest bestätigt wurde. Und ich finde, es war zumindest ein Match, das hat man jetzt so lange vorbereitet, dass man es aufgrund der Storyline theoretisch in der Main-Show hätte bringen können. Da war es wahrscheinlich jetzt aber dafür dann trotzdem nicht groß genug. Die Frage ist jetzt eher so ein bisschen dahinter, kommt da jetzt eine Match-Serie draus, weil es nicht clean geendet ist? Oder was hat man damit vor, dass Deonna Purrazzo jetzt gewonnen hat?
Ich versuche gerade meine Aufzeichnung. Nee, da habe ich irgendwie nichts zugeschrieben. Oh, ich weiß es nicht. Es ist irgendwie... Aber ich finde, Deonna ist das erste Mal, seit sie jetzt da ist, seit dem ersten Auftreten, finde ich, dass sie wieder größer wirkt. Verstehst du, was ich meine? Also vorher war das irgendwie so, sie ist jetzt in dieser Dead-End-Storyline. Die wird einfach nur verheizt. Und jetzt habe ich wieder das Gefühl, sie versuchen sie jetzt doch wieder aufzubauen. Das ist zumindest mein positiver Takeaway davon.
Ich hatte auch besonders nach dem Match einfach das Gefühl von, warum haben sie es nicht von Anfang an so gemacht, dass das die erste Storyline von Purrazzo wäre nach ihrem Debüt und sie jetzt theoretisch gegen Toni Storm zu stellen, weil jetzt nochmal gegen Storm wäre irgendwie komisch, weil das hatten wir jetzt schon, als erste Gegnerin für Mercedes Moné wäre auch irgendwie... Ja, auch erstmal, dass es auch Heel gegen Heel gerade wäre. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, das Sinnvollste daran wäre wahrscheinlich, wenn man da jetzt in den nächsten Wochen ein Rückmatch planen würde.
Ja, gehe ich auch von aus, aber ja, ich bin mir nicht sicher. Ich finde es halt irgendwie, Thunder Rosa sowieso seit ihrer Rückkehr hat irgendwie so nicht so einen Fuß in die Tür bekommen. Und Deonna scheint es jetzt genauso zu gehen, wegen Thunder Rosa gefühlt. Aber ich weiß auch nicht, ob es deswegen so ist. Aber als Heel, finde ich, hat sie auf jeden Fall bessere Möglichkeiten als Face. Ich finde sie als Heel irgendwie sympathischer. Vielleicht kriegt man so die Story wieder. Eigentlich ist es ja keine schlechte Story, muss man dazu sagen. Sie ist nur irgendwie nicht so geil bisher präsentiert worden. Ne?
Ja, definitiv. Ich glaube auch generell, Ich habe, so wie ich es in meiner Twitter-Bubble mitbekommen habe, ist, glaube ich, generell bei vielen Leuten die Pre-Show so ein bisschen untergegangen. Deswegen, glaube ich, auch das Match so ein bisschen untergegangen ist, weil alle Stimmen, die ich irgendwie online zu Double or Nothing gelesen habe, haben praktisch diese, in Anführungszeichen, nur zwei Pre-Show-Matches, also sonst waren es ja meistens drei oder vier, gefühlt komplett übersprungen. Und ich glaube, hätten sie das in die Main-Show gebracht, dann hätte das ganze Ding auch ein bisschen mehr Impact gehabt.
Ja, es hat für mich eigentlich auch gar nichts in der Pre-Show verloren. In der Pre-Show gehören Matches, die einfach coole Matches sind. Die brauchen ja keine Story. Gerade in der Pre-Show braucht man einfach irgendwas. Mach einfach irgendwelche Lutschers da rein oder so. Keine Ahnung. Irgendwas mit Popcorn-Wrestling. Für mich gehört Popcorn-Wrestling in die Pre-Show und das ist es halt nicht in dem Fall. Nicht, dass das Match schlecht war, aber...
Ja, es ist auch vor allem irgendwie unpassend, weil es dann ja auch doch irgendwie so ein Storyline-Match war. Und was ich eben schon meinte, von der Story her hätte man das problemlos in die Main-Show bringen können. Und wie du ja gerade auch schon gesagt hast, Pre-Show hätte ich auch eher so Multiple-Matches, ein bisschen Action, das, was man vielleicht innerhalb von einer Show noch vorher kurz aufbauen kann durch irgendwie ein zufällig gewähltes Segment. Deswegen, ja, ich würde nicht sagen, ich wäre davon ausgegangen, dass es in die Main-Show kommt, aber dieses Match hatte eher Main-Show-Charakter als Pre-Show-Charakter.
Ja, und was dem Match auch so richtig geschadet hat, ist, dass du es gesehen, die Leute sind teilweise erst reingekommen. Das war, also aus meinem Gefühl raus würde ich sagen, die Hälfte war noch unbelegt. Sah auf jeden Fall aus dem Winkel so aus. Das ist natürlich auch schade.
Ja, vor allem, weil das zweite Pre-Show-Match, zu dem wir jetzt gleich kommen, also das Trios-Match, ja gefühlt viel irrelevanter war, war ich dann auch nochmal verwirrt, dass das die gewählte Reihenfolge war, eben genau aus dem von dir gerade genannten Grund, dass das erste Pre-Show-Match wahrscheinlich nochmal mehr untergeht als das Match, was mehr oder weniger unmittelbar vor der Main-Show angesetzt wurde.
Vor allem, weil das zweite ja auch noch relativ ja, noch weniger angenommen wurde.
Naja, deswegen, also ich glaube, ich hatte die Pre-Show einfach so ein bisschen andersrum aufgebaut, aber naja, ist ja auch nur Pre-Show. Dann kommen wir vielleicht direkt zu dem wahrscheinlich Highlight der Pre-Show, nämlich der wichtigsten Sache, die eigentlich vorgekommen ist, nämlich die Ankündigung des Owen Hart Turniers. Dabei sind noch Teilnehmer und der genaue Start, also die ersten Matches, noch unbekannt. Zumindest Stand, es ist gerade Dienstagabend. Was wir aber zumindest wissen, ist, dass das Finale am 10. Juli bei Dynamite in Calgary, Kanada stattfinden wird. Und noch viel wichtiger, die jeweiligen Sieger bekommen dieses Jahr ein World-Title-Match bei All In. Was sagen wir dazu und gegen wen wird Will Ospreay im Finale gewinnen?
Das ist super smart. Ich finde das sowieso mal gut. Also ein Tournament braucht halt einen Hook. Das macht ja den G1 auch so spannend, weil der Sieger halt eben den Title Shot bekommt. Und in dem Fall, ja, All In, das ist natürlich extrem gut gemacht. Sie müssen jetzt, glaube ich, jetzt schon mit den Matches anfangen. Mal 10. Juli ist jetzt wirklich nicht so weit weg. Es wird ein relativ zügiges Tournament. Ist natürlich ein großer Abstand dazwischen dann. Aber schadet es auch nicht, dann kann man die Story halt noch aufbauen. Dann ist es halt nicht nur, jemand hat im Tournament gewonnen und bekommt deswegen das Title-Match, sondern man kann dann trotzdem noch Heat aufbauen, der nicht nur wegen dem Gewinn da ist, sondern auch noch eine persönliche Komponente hat.
Ja, ganz genau. Also da sind ja noch 1,5 Monate. Ich habe auch vorher nochmal nachgeschaut. Wir haben jetzt noch 6 komplette AEW-Wochen vor dem 10. Juli. Also so viel Zeit haben sie halt noch, dieses Turnier jetzt durchzubringen. Je nachdem, wie groß der Turnierbaum ist, ich glaube, vor 2 Jahren waren es ja, glaube ich, eher, ich glaube, waren es 16. Also da haben wir zumindest im Achtelfinale gestartet, letztes Jahr nur im Viertelfinale. Deswegen kann man da natürlich noch so ein bisschen drehen, wie voll es dann wird. Aber wie du ja auch gerade schon gesagt hast, durch den Preis, den man gewinnt, durch dieses Match, hat dieses Turnier jetzt ja noch eine ganz andere Relevanz bekommen als irgendwie so einen bunten Titel, den es in den letzten 2 Jahren gab, aber verhältnismäßig wertlos war. Dadurch geben aber natürlich auch die Turnierbäume auch schon ganz gut Auskunft darüber, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass dieses Turnier jetzt ausschließlich aus Topstars bestehen wird bei Männern und Frauen.
Nee.
Sprich, wir können ja wahrscheinlich in dem Moment, wo wir den Turnierbaum kennen, schon 2, 3 eindeutige Favoriten und Favoritinnen auf die jeweiligen Number One Contender Spots ziehen.
Ja, das ist natürlich die Gefahr, aber ist auch nicht so schlimm. Ich meine, das kannst du auch ohne meistens, weil AEW ist bei Tournaments ziemlich. Boah, gab es schon mal einen Turnierbaum, bei dem wir total, wo es ausgewogen war? Eigentlich nicht. Du konntest immer die Erstrunden-Matches auf jeden Fall fast durchgehend voraussagen und dann gucken, wer hinbei rauskommt. Also ich finde, da hattest du schon immer eine relativ hohe Trefferquote, weil ja, es ist irgendwie komisch, wer eine Chance dann bekommt. In dem Fall hoffe ich einfach, dass sie ein paar mehr Topstars mit reinbringen und nicht immer Schiss davor haben, dass die Topstars auch mal verlieren.
Also es war von mir gar nicht so negativ gemeint. Es war mehr dann wirklich nur so eine Sache, es ist halt wirklich, die Ankündigung ist halt einfach wahnsinnig spannend, weil unser Elite-Hour-Plan, der ja schon seit Monaten ja auch schon besteht, dass Will Ospreay bei All-In-World-Champion wird ja in dem Moment schon komplett davon zerschossen werden, sollte aus irgendeinem Grund nicht in diesem Turnier teilnehmen. Und ja. Das ist ja dann auch generell die nicht unspannende Sache, dass jeder, der nicht Teil des Turniers ist, logischerweise auch nicht bei All-In dieses Titelmatch bekommen wird. Deswegen ist da jetzt einfach nochmal eine größere Spannung vor der Ankündigung des Turnierbaums. Ist halt die Frage, ob wir das jetzt morgen bei Dynamite schon bekommen oder ob sie das vielleicht erst sich für nächste Woche oder so aufheben.
Ja, aber die Go-Home-Show wäre eigentlich smart, glaube ich. Also die Nachshow.
Ja, aber meinst du, dass wir dann auch direkt schon die ersten Matches bekommen oder dann das erst
nächste Woche? Nee, ich glaube erstmal nur die Ankündigung, ja. Ein bisschen Zeit ist ja dann doch noch, wenn es den ganzen Juni durchgehen soll.
Ja, ist halt ein bisschen die Frage, wer, also wie groß einfach das beziehungsweise die Turniere halt werden.
Ich fände es nicht schlecht, wenn der Turnierbaum relativ groß wird und dann den gesamten Juni dominiert. Dann hat auf jeden Fall jeder was zu tun und ja, ein paar Storylines können mal ruhen.
Ja, Finde ich auch. Also dadurch, dass, wie du ja auch gerade schon meintest, also hoffentlich viele Topstars drin sind, die natürlich irgendwann verlieren müssen. Und wenn du denen halt natürlich in der ersten, zweiten Runde vielleicht mal einen Sieg dann gibst, dann ist die Niederlage, eine spätere mögliche Niederlage vielleicht auch gar nicht mehr so schlimm oder schmerzhaft, wie wenn sie dann vielleicht schon in der ersten Runde sofort verlieren würden, weil es einfach im Viertelfinale startet. Hm. Aber das werden wir wahrscheinlich erst morgen erfahren, beziehungsweise vielleicht auch erst in den nächsten Wochen. Das zweite Pre-Show-Match, was wir dann hatten, war dann ein Trios-Match von Acclaimed, also Max Kessler und Anthony Bowens und Billy Gunn, gegen Brian Cage, Bishop Korn und Tor Leona. Selbstverständlich hat da Acclaimed gewonnen. Hierbei gab es dann schon mal die Andeutung bei Rampage und dann wird es offiziell bei Collision gemacht, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und wie eben schon gesagt, also ich glaube, hierzu lässt sich gar nicht so viel sagen. Ziemlich klassisches Pre-Show-Match. Hätte theoretisch auch bei der Weekly laufen können. Die Fans waren jetzt nicht so unfassbar drin. Und ob da jetzt Acclaimed so viel aus diesem Sieg rausziehen wird, ist wahrscheinlich auch anzuzweifeln.
Ja, du hast auf jeden Fall gemerkt, dass Acclaimed auch beim Publikum nicht mehr so over sind, ne? Nicht nur bei uns, meine ich.
Ja, auch generell.
Ach, der Rap kam auch irgendwie so gar nicht an. Ich fand ihn auch extrem flach. Also ich meine, ja, der ist absichtlich flach und gut, aber jetzt war er einfach nur flach und nicht gut.
Boah, den Rap habe ich gar nicht mehr so sehr auf dem Schirm, muss ich ehrlich gesagt zugeben.
Das ist aber das Einzige, was mich daran interessiert hat. Ansonsten, das war echt so ein 0815-Match halt. Also ich verstehe, dass die Leute da überhaupt nicht drin waren. Ja.
Das ist auch so ein bisschen die Frage, wo möchte Acclaimed jetzt überhaupt hin? Weil Trios-Titel haben jetzt gerade erst verloren. Sollen sie jetzt die Tag-Team-Titel herausfordern? Gefühlt ist Acclaimed, was das angeht, so ein bisschen eindimensional geworden. Also wenn sie jetzt nicht gerade in irgendeinem Titelgeschehen drin sind, dann machen sie irgendwie nicht so viel.
Ja, aber vor allem Kester scheint ja jetzt irgendwie heel zu turnen oder nicht? Oder ich verstehe es noch nicht so ganz.
Ja, ich bin da so, also in den letzten 2 Jahren war ich irgendwie bei meiste Zeit Acclaimed Fan in Anführungszeichen, beziehungsweise fand sie zumindest sehr unterhaltsam. Gerade, beziehungsweise vielleicht auch sinnbildlich, dieses Match war für mich wie so ein kleiner Nick, so gesehen schon. Also mit Sicherheit gab es den auch schon vorher, nur gerade in dem Fall wurde es einfach für mich so ein bisschen deutlicher.
Ja, ich finde es halt schön, also wenn, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass Gunsy auch ein bisschen unterschied. Warum nicht ein Heel-Turn zu zweit? Also zu dritt fände ich ganz fürchterlich. Mhm. Und so viele Dreier-Teams, gegen die sie fäden können, gibt es halt auch nicht mehr. Es gibt aber genug Tag-Teams, gegen die sie fäden haben können.
Ja, definitiv. Also wenn du Max Kester jetzt in dem Fall alleine turnen würdest, dann wäre das, glaube ich, für alle drei Beteiligten, glaube ich, das Worst-Case-Szenario. Und zu zweit wäre wahrscheinlich besser als zu dritt. Ja, ich meine, eine Trios-Division ist halt schwierig aufzubauen, beziehungsweise ist es schwierig, darin Fuß zu fassen, wenn du jetzt gerade erst die Titel verloren hast und logischerweise jetzt nicht da direkt nochmal gegen antrittst, dann ist es halt auch schwierig als Trio gerade irgendwie nach einem Turn relevant oder spannend zu bleiben. Naja, so viel, glaube ich, zur Pre-Show. Ich glaube, damit haben wir das jetzt schon ganz gut abgefrühstückt. Kommen wir zur Main-Show, wenn du nichts mehr zur Pre-Show zu sagen hast.
Nee, kann man.
Okidoki, erstes Match, AEW International Championship. Will Ospreay gewinnt gegen Roderick Strong. Ungefähr 17 Minuten hat das Match bekommen, laut meinen Aufzeichnungen. Dazu muss wahrscheinlich noch gesagt werden, dass Roderick Strong ein wenig Hilfe von Matt Taven und Mike Bennett bekommen hat, was aber auch da nicht geholfen hat. Dazu kam auch noch Wardlow zwischendrin raus. Die drei wurden dann aber Backstage geschickt. Ospreay war dann hin und her gerissen, den Tiger Driver zu zeigen. Don Callis hat ihn ermutigt, das zu tun. Er hat es dann aber nicht gemacht, hat zu lange gezögert, wodurch Roderick Strong wieder zurück ins Match kam. Auch das hat aber Strong nicht geholfen. Will Ospreay ist neuer International Champion. Starkes Match, schöner Opener, wo man, also ich werde jedes Mal aufs Neue bei Pay-Per-Views daran erinnern, wie gut Roderick Strong auch im Ring ist, obwohl er einfach meiste Zeit dann doch diesen Comedy-Charakter hat. Ich muss aber auch sagen, dass ich praktisch kein Nearfall von Strong gekauft habe. Geht's dir ähnlich?
Ja, es war halt schade, weil von Anfang an jeder wusste, dass Osprey den Titel bekommt. Keiner hat jemals geglaubt, dass Strong hier Osprey besiegt. Sie haben es wirklich versucht, durch die Eingriffe das irgendwie vielleicht ein bisschen ein Fragezeichen aufkommen zu lassen. Es hat aber gar nicht geklappt. Im Gegenteil, mich hat es genervt. So viele Eingriffe finde ich immer ganz fürchterlich. Ich fand aber das mit dem Tiger Driver cool. Das war so mein Lieblingseingriff, das war cool. Wäre nur der gewesen oder am Anfang ein bisschen was, wäre ich zufriedener gewesen. Das hat schon ein bisschen das Match geschmälert. Also es war jetzt nicht das beste Osprey-Match, bestimmt auch nicht das beste Resurrect Strong-Match, aber es war trotzdem noch ein sehr gutes Match. Ich möchte die beiden mal ohne Titel irgendwie sehen. Ich glaube, so ein richtig guten Match, das könnte richtig geil werden. Aber hier hast du gemerkt, dass das Match einfach unter der Gewissheit gelitten hat, dass Osprey gewinnt.
Ja, definitiv. Also ich war auch von den Eingriffen ein wenig genervt. Ich meine, sie wurden dann irgendwann weggeschickt, das war ganz angenehm. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt in dem Sinne positiv war, dass vielleicht Leute zwischenzeitlich geglaubt haben, Roderick Strong könnte dieses Match dadurch gewinnen. Oder ob du jetzt im Nachhinein einfach den Effekt hast von, selbst mit maximalen Eingriffen konnte Strong dieses Match nicht gewinnen. Also diese, im Nachhinein ist es einfach so deutlich, wie Ospreay jetzt gewonnen hat.
Also ja, wobei ich glaube, das bleibt nicht im Gedächtnis. Also ich glaube, da kann man Strong noch wieder, also ich glaube nicht, dass Strong im Long Run gesehen Schaden davon nimmt. Das ist erstmal schwierig. Es kommt jetzt drauf an, er muss danach jetzt darf er nicht einfach wieder nur Teil des Stables sein. Jetzt muss er trotzdem immer noch was zu tun kriegen. Aber ich befürchte, das wird der Fall sein, oder?
Ja.
Nach dem, was danach passiert ist, sieht es irgendwie, glaube ich, so aus.
Ja, bevor wir zu dem, was danach passiert ist, kommen, auch noch so ein bisschen den Gedanken, den ich jetzt hatte, was macht denn Will Ospreay jetzt bitte mit der International Championship?
Vereinigen mit der anderen Championship, der Namen, keine Ahnung.
Die Okada Championship? Naja, oder welche meinst du?
Okay. Ja, ja. Was wäre, wenn es eine Vereinigung gibt? Gegen Okada kann er ja locker verlieren. Da kann man ja eine neue Story aufbauen. Dann gewinnt er aber das Turnier und wird dann World Champion. So könnte er den Titel relativ easy verlieren, ohne dass es ihn großartig startet, weil jeder schadet. Jeder darf gegen Kazuchika Okada verlieren. Gleichzeitig hätten wir nur noch einen Titel statt zwei Midcard-Titel und Osprey wäre wieder frei, weil mit Titel dann den Title-Shot für den World-Title, sehr viel Titel im Einsatz, zu bekommen, ist auch blöd, oder?
Ja, also deswegen, ich würde mir, sorry, willst du es unterbrechen? Ja.
Nein, mach.
Ich würde mir gerade deinen Vorschlag wirklich wünschen, so sehr habe ich gar nicht drüber nachgedacht, wie man irgendwas vereinigen könnte, aber wenn man das jetzt wirklich mit dem Okada-Titel, der in meinem Kopf wirklich einfach nur noch der Okada-Titel ist, weil ich ich habe heute dreimal nachgeschaut, wie dieser Titel heißt und ich kann dir gerade ad hoc trotzdem nicht den genauen Namen davon sagen und ich schäme mich dafür.
Es ist nicht Intercontinental und das ist der International, oder?
Ist es Intercontinental? Da war ich mir gerade nicht ganz sicher. Nee, ist es echt?
Nee,
Intercontinental ist ja WWE. Der heißt doch nicht.
Ach, verdammte Axt.
Ich schaue es gerade schnell nach. Also Schande über unser Haupt.
Wie heißt er denn, verdammte Axt?
Das ist der.
Das ist der Kaderartikel so lang. Gucken, wer schneller ist. Continental.
Das ist der Ja.
Nicht Intercontinental, Continental. Ja, Entschuldigung, aber es ist sehr nah und ich kann es mir nicht merken, so bedeutend sind die beiden Titel. Und ich kann sie auch, sie haben ja nicht mal ein unterschiedliches Profil.
Ja, das habe ich mir auch gedacht.
Also, du hast halt einen Main-Title, der ist der Main-Title. Klar, das ist ein Midcard-Title, der ist der Midcard-Title. Das ist ein Tag-Title, auch klar, was die sind. Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen Continental und International? Hätten die ein Profil, würde man sagen, International musst du außerhalb von AW verteidigen, was wir ja schon oft genug gesagt haben, was geil wäre. Tun sie aber nicht. Dann okay, aber so haben wir einfach zwei Midcard-Titel, die sich nicht unterscheiden.
Also, ich meine, wir kommen jetzt gleich nochmal zu den anderen Titeln und zu den anderen Matches, aber vor allem Also ich finde es ja jetzt schon schwierig, TNT von den beiden jetzt zu unterscheiden. Klar, das eine ist mehr der klassische Midcard-Titel, aber im Grunde genommen nehmen die sich ja alle nicht. Das sind alles Singles-Title, die kein nennenswertes Profil haben und unter der World Championship stehen. Durch die FTW Championship, die jetzt mittlerweile auch gefühlt normal an einem Pay-Per-View verteidigt wird und, wie gesagt, kommen wir gleich noch zu, auch Leute mit Rang und Namen sich darauf bewerben und an Pay-Per-Views dafür antreten, haben wir gerade gefühlt 4 Midcard-Titel, die alle nichts aussagen. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich nochmal zu den anderen genauer zu. Ich glaube, das, was du gesagt hast, wäre vielleicht wirklich die bestmögliche Lösung, die mir gerade einfällt, weil, wie du gesagt hast, gegen Okada kann man verlieren. Und dann wäre er den Titel los und wir alle wären den Titel los. Und das ist eigentlich was Positives. Und dann wäre halt der Weg zum World Title frei, weil sonst ist halt die Frage, wie willst du Ospreay diesen Titel abnehmen, ohne ihm vorher jetzt nochmal allzu sehr zu schaden? Weil gegen die meisten anderen wäre Niederlage problematischer, gegen Okada wäre es natürlich okay.
Da kannst du halt für Geeks, kannst du die Story erzählen, die beiden schon immer hatten, mit New Japan, und für die anderen kannst du es ja immer zumindest ein bisschen nacherzählen, dass Okada quasi sein Mentor ist und dass die, ja, dass es schwierig ist, ihn zu besiegen. Und Okada kannst du einfach, als Heel kannst du den mega einfach irgendwelche Mindgames spielen lassen und dadurch dann den Sieg begründen.
Ja, ich hatte sonst auch schon die Idee, ob man Richtung Forbidden Door ihm vielleicht den Titel noch abnimmt, weil das ist ja zumindest die International Championship und ich weiß jetzt gerade nicht, wer irgendwie Zeit und Platz für diesen Titel bei New Japan hätte, weil dafür bin ich da zu wenig drin, ob man da vielleicht ein Match mit relativ wenig Aufbau hat und den New Japan-Guy dann den Titel gewinnen lässt, und weil es halt bei Forbidden Door als Special Pay-Per-View vielleicht noch mal so ein bisschen außen vor steht, ist es vielleicht auch da okay zu verlieren, aber das käme natürlich auf den Gegner an. Und wie gesagt, ich bin bei New Japan zu wenig drin, als dass ich da jetzt konkrete Namen sagen könnte.
Locker Leute, denen du den Titel da geben könntest. Das Problem ist eher, von den Leuten könnte nicht jeder locker Ospreay besiegen. Also du könntest es vielleicht bei AEW so drehen, aber bei New Japan, da gibt es halt null Sinn. Also mir fällt nichts Schlaues, also keine für mich logische Storyline ein. Vielleicht vergesse ich auch was, aber ja. Sehe ich nicht.
Gut, dann hoffen wir einfach mal, dass der Okada-Plan aufgeht. Kommen wir aber zu dem Segment danach, das du schon kurz gerade angesprochen hattest. Da kam nämlich Adam Cole in den Ring, hat gar nicht so viel inhaltlich Relevantes gesagt, hat eigentlich nur gegen die Crowd so ein bisschen geshootet und sich so ein bisschen beschwert, dass die Fans es ihm so ein bisschen schwer machen. Was dann aber passiert ist, ist eigentlich sogar das wirklich Relevante. Nämlich gab es einen kurzen Einspieler aus einer Villa, aus einem Haus, wo man so ein paar Details aus MJFs Vergangenheit gesehen hat und auch beispielsweise den Burberry-Schal an der Schaufensterpuppe. Und dann kam er auch raus. MJF ist zurück, fertigt Adam Cole relativ kurz ab, also das war ein Low Blow mit einem, ich glaube, ein Piledriver war es hinterher, danach eigentlich eine relative Vintage-MJF-Promo, hat dann noch gesagt, dass er aufgrund von Adam Cole niemandem mehr vertrauen wird, shootet kurz nochmal gegen New Japan und Vince McMahon, so wie man es kennt, hat dann auch da nochmal verkündet, was eigentlich den meisten Leuten wahrscheinlich klar war, dass sein Vertrag verlängert wurde und er sogar ein neues Tattoo am Knöchel hat. Was machen wir mit MJF? Wo packen wir den jetzt hin? Weil der war jetzt schon gefühlt so lange weg, dass er aus meinem Kopf schon so ein bisschen raus war, aber damit haben wir ja natürlich auch nochmal einen sehr heißen Kandidaten für ein sehr großes All-In-Match.
Ja, also ich müsste jetzt halt mit Adam die Geschichte weiter beziehungsweise zu Ende mal erzählen. Kannst ja jetzt nicht so hängen lassen. Fand ich aber auch sehr komisch, dass er den einfach so leicht abgefertigt hat. Das hat mich dann schon gewundert. Dachte ich so, hä? Soll das jetzt heißen, die Fehde ist vorbei? Adam, das wäre ja auch komisch. Also, verstehe ich nicht so ganz. Aber ich glaube schon, dass er dann gegen das Undisputed Kingdom gehen wird. Und dann da in der Storyline hängt. Also ich glaube nicht, dass er gleich irgendwie Titelshots oder so bekommt.
Ich muss auch erstmal sagen, ich fand das Segment zwischen den beiden wahnsinnig skurril irgendwie.
Also, bei einem Pay-Per-View, ne?
Ja, Also es wirkte einerseits so, als wenn das jetzt schon die Rache von MJF gewesen wäre, ein Low Blow und ein Piledriver. Also MJF hätte auch gefühlt im Nachhinein einfach einen richtigen Beatdown machen können mit Waffen und Finishern und hier Diamond Ring am Finger und was weiß ich was alles. Also da hätte entweder richtig viel kommen müssen und Adam Cole wirkte irgendwie gerade wie so der 0815 Heel, der rauskommt, Fans beleidigt und dann kommt der große Star, der den abfertigt.
Und ja, warum haben die nicht Cole retten lassen einfach? Seine ja, Buddies kommen, holen ihn ab, fertig ist?
Ja, irgendwie was in die Richtung. Also ich weiß jetzt nicht, ob du es Anfang des Jahres mitbekommen hattest, aber das wirkte wie der Jinder Mahal The Rock-Auftritt im Januar. Also wirklich, wo ein Geek rauskommt und ein bisschen Trash-talkt und dann kommt der große Star mit dem riesigen Pop. Und ich glaube, du hättest ungefähr 5 bis 10 Möglichkeiten gehabt, genau dieses Segment ungefähr so machen zu können, wo du aber Adam Cole so ein bisschen mehr schützt.
Ich finde es halt krass, dass es gerade bei einem Pay-Per-View, dass er da so krass untergebuttert wäre. Das in Dynamite Show hätte ich gesagt, okay, in der nächsten Folge gibt dann Adam dafür MJF einen drauf. Aber das ist bei einem Pay-Per-View, ist es schon echt so ein Ausrufezeichen? Weil davon abgesehen, ich fand das ein unfassbar langes Segment für ein Pay-Per-View. Wie lange war das? Hast du die Zeit irgendwie? Hast du darauf geachtet? Das war doch länger als das Match. Das war noch bestimmt 20 Minuten. MJF hat aber auch geredet. Ja. Ich meine, war cool, was er gesagt hat, aber es war sehr viel.
Ich hatte auch vor allem bei der MJF-Promo einfach gefühlt mittendrin 3-mal den Gedanken gehabt, dass das jetzt so gefühlt der letzte Satz war, weil er hat ja auch schon gefühlt nach 2-3 Minuten seine Catchphrase rausgehauen mit I'm better than you and you know it. Und da habe ich schon gedacht, das wäre das erste Ende. Und da haben wir gefühlt nicht mehr die Hälfte von dem MJF-Redeanteil gehabt. Das war natürlich alles gut. Vintage MJF-Promo, wie eben schon gesagt. Aber ja, das wirkte alles wie ein Weekly-Segment. Und wahrscheinlich, oder ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es jetzt erstmal gegen Undisputed Kingdom gehen wird. Ich bin mir auch ehrlich gesagt bei einem Adam Cole auch noch immer nicht sicher, wie fit er jetzt ist, ob er eine Ringfreigabe hat. Jetzt hat er ja einen Move eingesteckt, aber dafür muss er ja noch nicht 100% fit sein. MJF sah natürlich durchtrainiert aus, bis zum geht nicht mehr.
Aber ja, da habe ich jetzt gelesen, dass das alles, dass er jetzt immer noch mit der Schlinge um den Hals rumgelaufen ist und so, dass das Work war. Dass das von Anfang an geplant war, dass der bei dem Pay-Per-View zurückkommt.
Also, das wäre natürlich auch eine ganz schöne Geschichte, wenn du dann praktisch das All-In-Adam-Cole-MJF-Rematch machen würdest, nachdem du letztes Jahr das als Main-Event hattest, wo die beiden schon gegeneinander angetreten sind und MJF gewonnen hat. Könntest du natürlich diesen August wiederbringen, unter der Voraussetzung natürlich, dass ein Adam Cole bis dahin auch fit ist. Und die nächsten
sind noch 3 Monate fast, 2,5.
Ja, und bis dahin kann MJF die restliche Gruppierung 2-3 Mal auseinandernehmen. Aber es ist natürlich auch die Frage, ob das jetzt Woche für Woche behandelt wird oder nicht.
Ja, das muss es ja nicht.
Nee, aber ansonsten würde ich mich gerade auch eher schwer damit tun, wo wir erstmal ein MJF einsortieren, aber das wäre wahrscheinlich die logischste Wahl.
Aber ich finde es schön, dass das Devil-Ding weg ist. Das wurde ein bisschen zu weit ausgetreten.
Ja, hatte Adam Cole die Maske fallen lassen oder bewusst abgelegt? Auf jeden Fall wurde sie ja dann von MJF so ein bisschen zerstört und in die Zuschauer katapultiert. Generell sind viele Dinge in die Zuschauer geflogen an dem Pay-Per-View.
Ich fand es mega, dass MJF das Publikum dazu bekommen hat, Hate zu brüllen, also Hate zu chanten. Hate. Fand ich sehr geil.
Ja, generell einfach hat man wieder gemerkt, was MJF für ein Naturtalent am Mikrofon ist.
Ja.
Also ich freue mich. Es ist für mich, MJF war wahrscheinlich in den letzten Jahren wahrscheinlich das Highlight für mich bei AEW. Von daher bin ich sehr froh, wenn er jetzt wieder da ist und wir Woche für Woche ihn mit einem Mikrofon in der Hand sehen können. Vielleicht nicht Woche für Woche, aber wieder öfter als in den letzten Monaten.
Und wir haben die wichtigste Frage noch gar nicht diskutiert. Ist das Tattoo echt?
Das habe ich mich auch schon gefragt. Es steht sogar hier in meinen Notizen in Klammern echtes und dann Tattoo.
Deswegen, also sagen wir es mal so, wenn es echt ist, ist es nicht gut gestochen.
Das hatte ich auch schon als Gedanken. Aber ich habe dann auch schon überlegt, ja, dafür ist es an der Stelle vielleicht gar nicht so blöd gewählt, weil da über dem Knöchel am Fuß kriegst du es wahnsinnig leicht durch irgendwelche höheren Schuhe oder Stiefel überdeckt, sollte er irgendwann mal nicht mehr bei AEW sein.
Ja, aber glaubst du, dass sich MJF so ein... Also ich meine, in Amerika ist das sowieso, da sind die Tattoos gefühlt hässlicher als in Europa. Weil es ist so.
Da, zu der Einschätzung kann ich wirklich nicht so viel zu sagen, weil dafür
naja, bin ich ein Kumpel von mir, ja, ein Kumpel von mir arbeitet als Tätowierer in L.A. und er meinte halt auch, dass da die Qualität von Tattoos einfach nicht so wertgeschätzt wird. Also es gibt auf jeden Fall die Fanbase, die super gerne sehr hochwertige Tattoos hat, aber es gibt auch viele Leute, die einfach betrunken irgendwo hingehen und sich tätowieren lassen. Und in Amerika gibt es niemanden, der dich davon aufhält. In Deutschland ist das ja nicht okay. Und ich weiß nicht, das sah irgendwie aus, von dem, was man gesehen hat, sah das jetzt nicht so gut aus. Das sah wirklich aus, als würdest du in den Store gehen und sagen, ich hätte gerne das, nur tausch mal das Mummy gegen das AW aus.
Ja, ist eine gute Frage, ob wir es in den nächsten Wochen noch sehen werden. Ich meine, letztes Jahr gab es ja auch mal, glaube ich, irgendeinen NXT-Wrestler, der sich das WWE-Logo fett auf die Brust gemacht hat, aber das war dann wirklich eins, was nach ein paar Wochen dann wieder wegging. Das, ich glaube, da waren alle Beteiligten froh drum. Also eigentlich halte ich MJF für so intelligent, dass er sich nicht sowas tätowieren lässt. Vor allem, weil ich glaube, viele Leute gehen davon aus, dass er früher oder später mal seinen WWE-Run bekommen wird. Oder was heißt bekommen wird, haben wird. Und da wäre es natürlich mehr als ungünstig, wenn du da halt da den größten Konkurrenten auf der Wade hast.
Ja, das Coolste ist halt, also, und wenn das nur eine Story ist, dann kannst du ihn halt so richtig schön turnen lassen. Und das ist einfach so, ich habe euch die ganze Zeit verarscht, das steht gern. Also, das ist gar nicht echt. Das ist halt auch ein cooler Swerve dann.
Das wäre echt ganz cool. Vor allem, weil es das doch wirklich nicht so wirklich gegeben. Wirklich nicht so wirklich ist auch eine sehr schöne Formulierung.
Ja.
Entschuldigung dafür, weil es das aber auch wirklich nicht so oft gegeben hat, damit halt was zu machen. Neue Sachen sind mal ganz cool.
Ja.
So, ich muss gerade noch kurz was trinken. Sorry. kommen wir dann erst zum zweiten Match der Main Show, nämlich die Unified World Trios Championship. Die Bang Bang Gang gewinnt gegen Death Triangle. Hierzu war auch sogar noch einigermaßen was Relevantes in den Weeklies, nämlich da wurde das Match erst bestätigt, was lange vielleicht so wirkte wie ein Singles-Match zwischen Jay White und Pac, wurde halt dann zum Trios-Match, weil Death Triangle sich wieder vereinigt hat. Ray Phoenix, der 2024 gefühlt durchgehend von Verletzungen geplagt wurde, kam dann natürlich zusammen mit Penta zurück. Das Match wurde dann erst bei Collision offiziell bestätigt, weil da die Lucha Bros ein Tag Team Match gegen die Guns gewonnen haben, was halt dann für das Trios Match ausgereicht hat. Durch das Titelmatch, hätte ich gesagt, wurde das ganze Ding eher so ein bisschen unspannend. Also bei einem Singles Match hätte Pac, glaube ich, eine höhere Wahrscheinlichkeit gehabt zu gewinnen. Hätte ich mich, glaube ich, auch persönlich mehr darüber gefreut, aber was mich zumindest an dem Match sehr gefreut hat, ist die Lucha Bros wiederzusehen, nach langer Abwesenheit.
Ja, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich dachte, Phoenix wäre länger verletzt, umso mehr freut mich das natürlich. Und ich mag die drei zusammen. Wobei ich natürlich auch echt wirklich gerne Pac gegen Jay White gesehen hätte. Aber kann ja noch werden.
Ja, das ganze Ding, also das Match ist halt auch nicht clean ausgegangen, was ich jetzt gerade noch vergessen habe zu sagen, dass halt auch noch ein Juice Robinson während des Matches zurückgekommen ist. Das heißt, da hast du natürlich jetzt auch auf dem Serviertablett liegen, das Ganze ein bisschen in die Länge zu ziehen, wo natürlich dann ein Singles-Match noch drin wäre. Theoretisch auch noch mal ein Titelmatch. Das heißt, auch da würde ich mal von ausgehen, dass das ganze Ding noch länger geht.
Ja, und ich glaube, am Ende wird Death Triangle die Titel bekommen, oder?
Die waren
ja, die
schon
haben das mit dem Trios ja schon im Namen. Ja.
Die waren ja schon mal Trios-Champion, richtig?
Wahnsinn. Ja, oder? Jetzt was mir bei mir auch ne. Doch.
Ja, ne? Ich schaue es lieber auch gerade mal kurz nach.
Nee, doch. Die hätten das richtig lange sogar. Das war doch bis zum letzten. Ja, okay.
Ja,
gut,
ja,
ich dachte gerade für 2 Sekunden, ich wäre irgendwie völlig verwirrt. Nee, die waren relativ lange.
September 22 bis Januar 23, also ungefähr 4 Monate. Wäre auf jeden Fall ganz cool. würde mich, also wie gerade schon gesagt, es war irgendwie so erfrischend, Penta und Rey Fenix halt wieder zu sehen, auch wie du gerade schon gesagt hast, habe ich nicht auch davon ausgegangen, dass eigentlich ein Rey Fenix eigentlich länger ausfallen müsste, sollte, so hatte ich es zumindest mal verstanden. Von daher, ich liebe dieses Trio, ich liebe dieses Tag-Team, würde mich auch, egal welchen Titel sie in Zukunft vielleicht haben könnten, ob es jetzt Tag-Team oder Trios ist, würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Zum Match selbst noch. Ich glaube, das reiht sich jetzt ja auch so ein bisschen ein in die Matches, wo es dann relativ offensichtlich war, wer das gewinnt, oder? Hatten wir ja einige von.
Ja, wobei, ja doch, nee, hier war es auch. Nee, es hätte ja noch ein Upset sein können. Es war auf jeden Fall, es wäre nicht total unlogisch gewesen, wäre es hier anders ausgegangen, aber.
Aber EW lässt halt immer so selten Titel immer so schnell dann wieder wechseln. Und der wurde jetzt gerade erst vereinigt, da dachte ich, nach einem Monat.
Robinson hatte niemand auf dem Schirm, immerhin, das war die Überraschung.
Das stimmt.
Sie haben ein bisschen versucht, die Matchenden durch Überraschungsauftritte auszugleichen. So.
Ja, wobei man auch sagen muss, aber auch, dass ganz viele Matches dadurch nicht clean ausgegangen sind.
Ja, und super viele Eingriffe hatten. Also ja, das war so mein, das ist so, glaube ich, der Hauptkritikpunkt bei Double or Nothing, dass gefühlt nur noch gecheatet wurde und ständig irgendjemand Neues dazugekommen ist, der jetzt ein Comeback hatte oder keine Ahnung was oder irgendwelche Überraschungsengel oder so. Es lässt sich zusammenfassen unter, es ist viel passiert.
Ja, viel passiert ist auf jeden Fall. Das war so eine Mischung aus, irgendwie war es erwartbar und dann ist trotzdem viel passiert, was nicht erwartbar ist, was aber dann trotzdem zum erwartbaren Ende wieder geführt hat.
Ja, ja, man merkt die Strategie, die Tony Khan dahinter so ein bisschen hatte. Also für mich ist sie nicht ganz aufgegangen, für einige mag das der Fall sein.
So wie wahrscheinlich auch beim dritten Match des Abends, als Timeless Toni Storm gegen Serena Deep gewonnen hat. Auch da innerhalb des Matches war vielleicht interessant, dass Mariah May das weiße Handtuch erst werfen wollte. Luther hat das verhindert. Dann hat Toni Storm das so aufgefasst, als wenn Luther das Tuch hätte werfen wollen. Das Tuch ist dann ebenfalls in den Zuschauern gelandet. Also da ist wieder so ein bisschen was im Match passiert, obwohl dann trotzdem das erwartbare Ende gekommen ist. Also ich meine, ich habe selbstverständlich die letzte Ausgabe von David und dir gehört. Ich meine, ihr seid ja auch davon ausgegangen, dass Toni Storm das Match gewinnt. Dementsprechend habe ich halt auch hier wieder kein Nearfall gekauft. Und jetzt.
Echt? Auch nicht gegen Ende. Also ich fand ein paar Nearfalls. Da dachte ich zwischendurch, ja, ein Upset, warum in dem Fall wäre es jetzt nicht ganz so unwahrscheinlich. Okay, es war auch ein bisschen mein. Ich habe es gehofft, ganz still und leise habe ich es noch gehofft, weil ich jetzt cool gefunden mit Deep als Champion, aber spätestens nach den sehr lauten, es war ja wirklich Dueling Chance die meiste Zeit, dafür, dass Storm eigentlich der quasi klare Heel hier ist. Aber ich finde am Ende so nach dem Deep Talks, das fand ich schon, das war ein sehr glaubhafter Nearfall. Da war ich auch schon so, oh.
Ja, also irgendwie, also vielleicht hatte ich einfach nur einen wahnsinnig tiefen Ruhepuls an dem Tag, wo ich das Ding geguckt habe, aber irgendwie habe ich auch den nicht gekauft, nicht geglaubt, dass hier wirklich ein Upset passieren kann. Aber vielleicht war das auch einfach nur meine negative Ader in dem Fall, weil ich einfach zu sehr davon ausgegangen bin, dass Toni Storm dieses Match gewinnen wird.
Ich hatte halt noch diesen Funken Hoffnung. Nein, Toni ist ja echt super und das Gimmick ist ja mega und sie ist auch over und ich verstehe auch warum, aber.
Und immerhin kann man jetzt auch sagen, dass sie mittlerweile auch so viele Siege auch holt, dass der ganze Run auch eigentlich gar nicht so schlecht ist. Nur die einzelnen Storylines sind halt nicht so.
Ja, und gut. Das Problem an dem Run ist, guck mal, das ist der Women's Title, der Haupt-Women's Title. Guck dir den Platz auf der Karte an, versus den zweit-Women's Title auf der Karte.
Ja, da habe ich
mich auch bisschen problematisch.
An Elite Hour oder an dich oder whatever gedacht, als dann das dritte Match dann, ja, was heißt verkündet wurde, aber als dann halt klar wurde, dass das dritte Match ist, wo ich dachte, ah ja, sie machen wirklich den World Title vor den TBS-Title und auch nicht irgendwie als Opener oder so, wo man sagen könnte, ja, der Opener ist auch wichtig, sondern halt so das dritte Match von, wie viel hatten wir jetzt insgesamt, 9 oder 10? 10. ist halt wirklich so mit die irrelevanteste Card-Region, die du wahrscheinlich einnehmen kannst.
War halt auch nicht so eine relevante Gegnerin. Ich mag die sehr gerne, aber es war jetzt nicht ein krasser Aufbau oder so. Und diese eine Promo war wirklich gut, wo sie gesagt hat, eben, warum sie gewinnen will und so. Aber das war jetzt kein langer Aufbau, keine lange Fehde oder irgendwas. Also ich denke auch, dass es dem Titel im Längeren nicht schadet, aber es hilft auf jeden Fall Toni nicht als Champion. Und ich glaube, Toni muss jetzt auch langsam mal den Titel verlieren. Es ist halt nur die Frage, gegen wen.
Ja, das nutze ich jetzt direkt als Überleitung, weil auch Toni Storms Gegnerin wird ja durch den Owen Hart Cup ermittelt. Das heißt, auch da werden wir wahrscheinlich dann mehr wissen in dem Moment, wo der Turnierbaum veröffentlicht wird, beziehungsweise halt im Verlauf des Turniers. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Toni Storm jetzt noch bis All-In den Titel verliert, weil bis dahin ist ja, glaube ich, nur noch Forbidden Door. Bei Forbidden Door sind relativ selten Titel gewechselt. Deswegen, wir werden da jetzt noch eine Möglichkeit, der als klarer Favorit in dieses Turnier gehen könnte.
Naja, ich weiß nicht, wie der Status von Britt Baker ist. Das wäre eine Möglichkeit. Hater.
Ja.
Aber das ist ein Problem, Comeback in einem Turnier zu haben. Zum einen ist es fucking anstrengend. Wenn du noch nicht 200% geheilt bist, hast du schon ein Problem.
Ja.
Das ist ja jetzt kein Slow Start irgendwie. Und das andere, du machst das Comeback natürlich auch ein bisschen kaputt. Andererseits, muss man immer ein riesiges Comeback haben? Eigentlich nicht.
Naja, ein Jamie Hayter wäre natürlich auch sehr cool für All In.
Ja, das wäre mega.
Ansonsten,
so ein cooler Doppel-Main-Event, oder?
Ja, vor allem, weil ansonsten halt jetzt noch gefühlt die Leute übrig bleiben, die entweder Toni Storm jetzt vor kurzem besiegt hat.
Ja.
Willow hat ja natürlich jetzt den TBS-Titel verloren, schon mal als Spoiler für gleich.
Ja gut, aber die wird jetzt
die bestimmt wird erstmal gegen Statländer,
ja.
Deswegen, also da gehen halt auch sonst die Namen ein bisschen aus.
Genau, die sind dann in der Storyline, dementsprechend werden die jetzt keinen Title Shot direkt bekommen. Also ja, ich fände es echt cool und vor allem, das wäre echt cool, Toni gegen Hayter versus Osprey gegen Swerve, das wäre doch mal cool für All In.
Ja, für All In wäre das natürlich fantastisch.
Oh, ich bin nicht da.
Ich bin da.
Schön für dich.
Ich werde es hoffentlich vor Ort genießen können. Aber ist ja auch noch ein bisschen hin, bis dahin. Kann und wird noch wahnsinnig viel passieren. Wahrscheinlich auch noch so viel, dass wir das von Stand heute noch gar nicht abschätzen können. Wenn wir mit dem Match fertig sind, dann würde ich weitergehen.
Mhm.
Viertes Match. Orange Cassidy gewinnt gegen Trent Barretta nach einem Roll-Up, also beziehungsweise oder nach einem gekonterten Roll-Up. Ja, war zumindest kein Finisher. Nichtsdestotrotz hat Trent Barretta verloren. Danach hat er auch noch auf dem Weg raus erst René Paquette so ein bisschen also redensartig weggestoßen, die Stimmfang betreiben wollte. Und dann auch noch Rocky Romero, der auch noch Trent Barretta aufhalten wollte. Und Trent Barretta sagt, dass er fertig ist. Womit ist er fertig?
Genau das. Gerne.
Also ich bin auch von dem, also ich hätte vor dem Match gesagt, eigentlich glaube ich schon, dass Cassidy gewinnt, aber das wäre auf jeden Fall eins gewesen, wo ich gesagt hätte, das kannst du auch wirklich gut Trent Barretta gewinnen lassen, wenn du ihn so ein bisschen elevaten willst.
Ja, so also ich hätte echt gedacht, dass Trent einen Singles-Run bekommt und dass er dadurch Orange Cassidy besiegt, weil Orange Cassidy hätte die Niederlage absolut nicht geschadet, vor allem wenn Trent ein bisschen gecheatet hätte. Wäre das doch ganz cool gewesen. Deswegen verstehe ich das nicht so ganz. Eigentlich war ich mir relativ sicher, dass Trent gewinnt. Ich weiß gar nicht, war ich mir in dem Preview-Podcast schon sicher? Oder hat sich meine Meinung, ach, was interessiert mich das Geschwätz von gestern? aber wo dann Orange Cassidys altes Theme gespielt wurde, dachte ich mir schon so, vielleicht gewinnt er doch. Da war ich ein bisschen, wo auch das schwarze Shirt anzog, das war dann doch schon so der ernstere Cassidy, aber ich verstehe einfach nicht, was das jetzt Trent irgendwie bringen soll. Landet er jetzt wirklich einfach nur in einem Stable und landet er jetzt in der Don Callis Family? Das wäre echt schade.
Also man muss jetzt wirklich aus Trent Barretta, also man muss irgendwie diese Niederlage nutzen, um da was draus zu machen, weil sonst wird er wirklich langfristig nur inner da geil bleiben. Sei es jetzt als Singles-Wrestler in der Midcard, als Stables-Wrestler in wahrscheinlich der Midcard.
Also ja, was wird er denn jetzt ändern? Also,
das ist eine gute Frage. Was,
fängt er jetzt auch an, seine Hände in die Hosentasche zu stecken, oder was?
Ja, auch generell, dass er jetzt sagt, dass er fertig ist. Also der allererste Gedanke natürlich ist jetzt irgendwie sowas, dass er jetzt weg ist. Aber er ist ja jetzt nicht weg. Deswegen. Ja,
vielleicht geht er auch nochmal zu New Japan.
Ja. Also irgendwie.
Er hat es immer zu Romero gesagt. Also ja, fände ich gar nicht schlecht. Also von dem, wie es jetzt ist, fände ich, glaube ich, ganz gut, wenn er weg wäre. Wenn er irgendwie woanders hingeht, sich da austobt, dann wiederkommt und dann vielleicht gegen Orange Cassidy gewinnt. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass Orange Cassidy ist jetzt so dominant gewesen. Der hat doch einfach jeden platt gemacht. Dementsprechend ist eine Niederlage, die vielleicht auch einen psychologischen Faktor hat, gar nicht so schlimm. Ich verstehe mal nicht so ganz, warum AEW-Leute, warum eine Niederlage immer gleich bedeutet, der Typ kann nix.
Ja, vor allem, wenn es halt in so einer Storyline-Fehde ist. Und das, wie du ja auch eben schon gesagt hast, wäre ja auch gar kein Problem gewesen, das so ein bisschen unclean enden zu lassen. Also ein bisschen cheaten, wie auch immer. Und dann wäre das ja eigentlich kein Problem gewesen, zumal ja auch in Orange Cassidy jetzt ja auch nicht gerade in irgendeinem erweiterten World-Title-Fehde oder so drin ist, wo man jetzt sagen müsste, der darf nicht verlieren, weil er jetzt World-Champion werden muss oder was weiß ich was. Also ich hätte auch gesagt, das wäre eigentlich kein Problem. Aber gefühlt ist auch Orange Cassidy so ein absoluter Tony Khan-Guy, der irgendwie nie verliert, wenn er nicht absolut muss. Was aber vielleicht dann auch noch ganz interessant war, das ziehe ich jetzt gerade mal vor, war noch das Don Callis-Segment, beziehungsweise das Interview, wo er erstmal die bisherigen Auftritte der Don Callis-Family gelobt hat, was ich ein bisschen komisch fand, dass man das dann aus, also zwei Segmente nach der Niederlage von Takeshita bringt, weil Takeshita hat halt verloren. Da wäre vielleicht das Lob vorher ein bisschen passender gewesen. Wurde natürlich dann auch auf Orange Cassidy angesprochen. Er war ja auch Kommentator für das Match. Und da habe ich versucht, so ein bisschen auf die genaue Wortwahl zu achten, beziehungsweise ich habe es mir auch danach noch ein, zweimal genau angehört. Er hat zunächst auch Orange Cassidy gelobt für das Match, für den Sieg. Und dann aber gesagt, Zitat, und ich übersetze es jetzt einfach mal frei auf Deutsch, aufgrund dessen, was ich gesehen habe, werde ich am Mittwoch einen Vertrag für die Don Callis Family präsentieren. Und da fand ich es ganz interessant, dass er diesen Satz genau so gesagt hat, ohne in dem Fall jetzt irgendwie ein Pronomen oder einen Namen oder so zu verwenden, wo man jetzt genau darauf schließen könnte, wen er genau damit meint. Weil potenziell könnte ja dieser Satz auf beide Kontrahenten des Matches bezogen sein.
Ja.
Und ich glaube, aufgrund dessen, dass da jetzt vielleicht sogar schon direkt bei Dynamite, definitiv bei Dynamite, das hat er ja selbst gesagt, vielleicht ein nicht irrelevantes Segment folgen könnte. Also mit einem bisschen Twist oder einem Turn oder was weiß ich was.
Ja, irgendwas müssen sie auf jeden Fall machen, so kann man das ja nicht stehen lassen.
Ja, also das ist auf jeden Fall ganz spannend und ja, wenn er jetzt Trent Barretta nach dem Match einen Vertrag anbietet, ist halt die Frage, wie man es erklärt, aber das könnte man vielleicht halt dann damit nutzen oder das könnte man halt dann nutzen, um Trent Barretta wieder so ein bisschen nach oben zu bringen, weil die Don Callis Family ja schon relativ gut besetzt ist aktuell.
Oh, nee. Wäre das lustig, wenn er Orange das Ding anbietet und nee, auch nicht. Nee, ich hatte gerade eine Idee, die total bums ist. Also, nee. Keine
ja. Idee. Also, wenn er Orange Cassidy. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Orange Cassidy Teil der Don Callis Family wird. Nee. Und wenn er jetzt Cassidy einen Vertrag anbietet und Cassidy sagt, nee.
Ja, was passiert danach, ne?
Ja, ja, also da hat man ja gar nichts mitgewonnen.
ja, gut, aber das hat man mit dem Match auch nicht.
Ja, ja.
Ich bin jetzt wirklich gespannt, einfach weil ich keine Idee habe.
Also ich kann dir auch kein genaues Szenario sagen, aber da bin ich zumindest mal sehr gespannt, was da passiert, weil das wurde mir jetzt gerade zu grob formuliert, als dass da nicht irgendwas Besonderes passieren könnte.
Ja.
Aber das werden wir halt erst im Verlaufe der Woche erfahren. Fünftes Match, Fragezeichen. Sind wir dafür? Mhm. Dann kommen wir zu unserem vierten Midcard-Titel, nämlich der FTW Championship. Chris Jericho gewinnt gegen Hook und Katsuyori Shibata in einem Three-Way-Match. Gepinnt wurde Shibata, nachdem Brian Keith eingegriffen hat, zunächst maskiert, der aber dann auch noch die Maske abgezogen hat. Der wurde nämlich genutzt, um dieses Match aufzubauen, beziehungsweise halt offiziell zu verkünden. Bei Dynamite gab es auch da schon ein Three-Way-Match mit Hook, Shibata und Keith, wo dann es praktisch einen Double-Tap-Out von Brian Keith gab, sodass es halt dann zwei Sieger im Three-Way-Match, boah, zu viel TH gerade, gab. Was ich noch ganz interessant fand, war das eine Segment dann bei Rampage, als Samoa Joe dann noch sagte, als ich weiß gerade nicht mehr, was der genaue Kontext war, aber was ich mir zumindest notiert habe, ist, dass ja auch Joe meinte, dass sie bereits unter dem Learning Tree stehen, obwohl sie ja sich dagegen wehren, ein Teil davon zu sein, oder zumindest Hook sich sehr vehement dagegen wehrt, ein Teil davon zu sein. Und da hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass dieses Jericho-Gimmick wirklich irgendwie so ein bisschen interessanter oder sinnvoller ist, weil davor wirkt es gerade wirklich wie so eine JAS 2.0 mit einem komischen Jericho-Gimmick. Und so hat es so ein bisschen sowas Neues oder vielleicht auch so ein bisschen Logisches im Booking, dass er Leute unter sich zieht, obwohl die Leute gar nicht Teil des Learning Trees sein wollen. Wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, war ein bisschen kryptisch, was Joe da gesagt hat. Er ist ja wirklich einfach nur reingelaufen, wie das letzte Mal auch bei dem Interview. Ich fand das ganz lustig, dass er gesagt hat, dass sie gar nichts gelernt haben eigentlich. Ich weiß auch nicht, wo es hinführen soll. Also, ja. Also per se ist die Story gar nicht unspannend. Sie hätte für mich nur nicht auf eine Pay-Per-View-Card gehört. Das wäre ein richtig gutes Dynamite-Main-Event gewesen. Das ist auch... Also, ich finde es schade, dass Shibata da drin ist, weil für mich wirkt der verheizt. Aber rein theoretisch finde ich es gerade auch vor allem mit Joe mit drin, wie du schon sagtest, ist es dadurch wirklich ein bisschen spannender. Bin gespannt, wo das noch hinführt. Aber das hätte ich am Sonntag nicht sehen müssen. Das hätte mir diese Woche gereicht.
Ja, vor allem, weil da noch die FTW Championship nicht so wirklich wie ein relevanter Titel gewirkt hatte, der halt bei einem Pay-Per-View verteidigt wird, sondern dann hätte es vielleicht mehr dieses normale Match-Gimmick gehabt. Und dadurch, also so wirkte irgendwie dieser Titel so ein bisschen im Vordergrund, was, glaube ich, eigentlich gar nicht der Fall sein muss. Vielleicht habe ich es auch einfach nur als einzige Person so wahrgenommen. Aber ich glaube, das hätte ich auch besser gefunden. Und wo ich auch sehr mit dem Kopf nicken musste, war, als ihr dann auch letzte Woche meinte, dass Shibata halt wirklich in dieser ganzen Storyline wie so, ja, verbraucht wirkt, wie so ein weiterer Mitkader, der einfach um FTW-Titel antritt, was ich halt dann auch so ein bisschen...
Ja, warum sollte ihn der Titel interessieren?
Ja, also generell, der Titel wird gerade wirklich mehr zu so einem Midcard-Titel, weil vorher war es halt immer so eine Sache von Team Taz, wo Ricky Starks den beispielsweise hatte, dann Hook, offensichtlich als Sohn von Taz. Also es gab halt immer diese Verbindung, dass es so dieser Taz-Titel ist, dieser inoffizielle. Wenn jetzt halt Chris Jericho und Shibata beispielsweise plus Brian Keith da halt irgendwie alle irgendwie mitmischen, wo es sogar Number One Contender Matches in Weeklies für Pay-Per-Views gibt. Ja, also es wirkt halt jetzt gerade wirklich wie so ein Versuch, daraus einen relevanten Titel zu machen.
Echt? Findest du, dass es um den Titel geht?
Also dass es jetzt beim Pay-Per-View war, hatte ich schon wirklich das Gefühl, dass gerade dieser Titel so ein bisschen zu sehr im Vordergrund gerückt wurde. Kann auch sein, dass... Sorry.
Nee, ich habe dich unterbrochen. Für mich ist der Titel noch irrelevanter, ehrlich gesagt, geworden dadurch, weil die Story so weit im Vordergrund steht.
Okay, dann... Ja, ich glaube, da haben wir zwei sehr verschiedene Ansätze halt.
Ja, vielleicht auch, weil das halt ein Gimmick-Match war. Also dadurch war es für mich noch weniger ein Titel-Match irgendwie.
Ja, für mich hat es halt dieses... Also für mich steht dieser Titel so ein bisschen im Vordergrund, weil halt, wie gesagt, du hast extra Number One Contender Match dafür gehabt. Dann wird der Titel halt auch noch beim Pay-Per-View verteidigt. Also, gefühlt hättest du auch, hättest du den Titel jetzt nicht aufs Spiel gesetzt, hat natürlich das Number One Contender Match keinen Sinn ergeben. Aber irgendwie ist der Titel gar nicht so notwendig. Also, Chris Jericho hätte den für mich nicht gewinnen müssen. Der hätte jetzt nicht auf dem Spiel stehen müssen, in dem Sinne, dass man wahrscheinlich auch dieses Match irgendwie anders hätte bauen können.
Ja.
Ja. Ja.
Ist komisch. Also ich bin trotzdem gespannt, wie sie das jetzt weitermachen, aber ich finde, ohne das Match wäre der ganze Pay-Per-View noch besser gewesen, weil das war noch so ein too much mehr.
Ich fand das Match eigentlich ganz unterhaltsam, muss ich sagen.
Ja, aber es waren halt dreimal so Gimmick-Matches und irgendwann ist halt auch mal gut.
Definitiv, also das hätte man sich an dem Pay-Per-View definitiv sparen und können.
Außerdem habe ich die ganze Zeit Schmerzen gehabt wegen den Würfeln.
Ich habe auch wirklich zu lange gebraucht in dem Moment, um zu sehen, dass das Würfel sind. Also,
boah, mir passiert das ja öfter mal, dass ich auf irgendwas drauf trete und ich habe ein kleines Kind, der verstreut sein Zeug überall. Autos gehen noch, die sind so groß, das merkst du früh genug, aber so ein kleiner Scheißwürfel. So ein Endgegner. Und wenn ich dann sehe, wie die darauf landen mit dem gesamten Körper, dann, ach.
Wie so ein Legostein.
Finde ich Thumbtacks nicht so schlimm. Die haben kleine Spitzen, das ist okay, aber so ein Würfel, der ist echt garstig.
Ja, also wäre wahrscheinlich wär's sogar noch an der Weekly deswegen passender gewesen, weil es wahrscheinlich eigentlich so ein absolutes, ja, unterhaltsames Popcorn-Wrestling-Match ist, wo einfach viel passiert ist mit Mülltonnen und Würfeln und was weiß ich, was da alles noch dazu kam. Ich glaube, ein Tisch war ja auch noch dabei. Also.
Ja, ein garstiger Tisch.
Ja, der erst nicht zerbrochen ist und dann danach nochmal.
Ja, gut, aber anstelle des Tisches hätte ich mir auch gedacht, so Sammer, also wenn du mich komplett drüber schießt, dann zerbreche ich auch nicht. Ihr könnt es ja wenigstens ein bisschen probieren. Das ist ja wirklich komplett, ich glaube, Hook ist zu weit gesprungen. Die hat ein bisschen zu viel. Sie flogen, statt einfach nur zu fallen.
Ja.
Naja. Egal, aber ich finde auch in Anbetracht der Tatsache, dass es sowas in der Art ja zwischen Shibata und Jericho auch schon gab, war das noch mehr eher dieser Weekly-Charakter für mich.
Ja, also da auf jeden Fall. Tony Khan, Kill Your Darlings, also trenn dich von den Dingen, die einfach gerade nicht so den riesen Stellenwert haben. Und das ist einfach ein FTW-Titelmatch an einer Pay-Per-View-Card. Das sind zu viele Mid-Card-Titel. Das, ja. Das ist einfach manchmal.
Es muss nicht jeder Titel immer verteidigt werden.
Richtig. Und es muss nicht jeder einen Titel haben. Also.
Ja, das sowieso.
Damit ich den Gedanken nicht verliere, was für Leute gerade nicht den World-Titel, aber einen Singles-Titel haben, sind einfach gerade Will Ospreay, Okada, Adam Copeland und Chris Jericho.
Ja, das ist krass, oder?
Also, das sind. Also aktuelle zukünftige Hall of Famer, einer der größten Legenden, also mit Okada und Ospreay zwei der besten Wrestler, die es aktuell auf der Welt gibt. Und die halten Titel, die ich nicht auseinanderhalten kann. Also es ist schon skurril, was da für Leute Singles-Titel gerade haben.
Ja, den Women's-Title noch dazu, den TBS-Title, ne?
Stimmt, da hast du mit Mercedes Moneda wahrscheinlich einer der besten oder gehyptesten Frauen, die du noch haben kannst. Also.
Tja, vielleicht bringt AW einfach die Midcard over.
Ja.
Die Midcard ist die neue Maincard.
Also ich warte nur darauf, dass im Verlauf des Jahres noch ein Midcard-Titel announced wird, der genauso aussieht wie die anderen auch und kein Gimmick bekommt. Aber naja.
Grün ist das neue Pink. Okay, ja.
Kommen wir zum sechsten Match des Abends, was dann kein Titelmatch war, sondern nur ein Eliminator. John Moxley gewinnt gegen Konosuke Takeshita. Da habe ich sogar auch den vielleicht in Anführungszeichen Außenseiter-Sieg von Takeshita für möglich gehalten.
Aber nur aus dem Grund, weil es ein Eliminator-Match war. Ne? Wäre es ein World-Title, wäre ein World-Title-Match gewesen, hätte es keine Sorge geglaubt. Deswegen ist es eigentlich voll smart gemacht.
Ja, das war echt ganz gut und vor allem, wir haben jetzt auch bald Forbidden Door vor uns und da wäre natürlich ein Titelwechsel vom IWGP-Titel prädestiniert für, da zu wechseln, weil. Das ist zwar also mehr ein AEW-Event als ein New Japan-Event, auch wenn es von beiden ist, Aber da kannst du natürlich problemlos einen großen Titel wechseln lassen, weil dann wird den einfach Mox wieder verlieren. Der Titel geht wieder Vollzeit nach Japan zurück. Und kannst immerhin damit.
Warte mal.
Du kannst halt damit werben, dass du ein Pay-Per-View hast, wo ein großer Titel wechselt, was ja sonst bei Forbidden Door, glaube ich, bisher nicht wirklich passiert ist. Also vor allem nicht vom AEW-Roster zum New Japan-Roster oder andersrum.
Nee, der Titel wird bestimmt bei Dominion wechseln.
Ja, okay. Also ich bin bei, wie gesagt, New Japan zu wenig drin, um da diesbezüglich mehr zu sagen. Ich dachte nur, das wäre eigentlich mit Moxley als aktuellen Champion perfekt, um ihn dann bei Forbidden Door wechseln zu lassen.
Das heißt, er müsste den dann retain. Oh, sehe ich nicht.
Wann ist Dominion?
Obwohl andere. Also, ich wäre dafür, bald, jetzt gleich.
Wie?
Diese 9. Juni. Okay. Entschuldigung, ich wusste gerade nicht, welche Daten am Wochenende der Sonntags 9.
Ein dehnbarer Begriff von jetzt gleich 9. Juni.
Ja, in 2 Wochen. Also, in 1,5 Wochen.
Okay.
Und er verteidigt ihn. Also ich fände es cool. Also ich fände es cool, wenn Evil den nicht gewinnt. Und dann bei Forbidden. Ja, das finde ich ehrlich gesagt noch cooler. Aber ich hätte jetzt echt fast vermutet, dass er. Schwierig.
Auch noch zum Match zu sagen. Also das Match war natürlich gut, ohne jede Frage. Das Ende war aber, finde ich, wieder so ein bisschen. Ja. Skurril oder ein bisschen komisch. Also erstmal, dass Takeshi dann rausgeht und mehr als einen Stuhl holt, ist immer so eine Sache in einem Titelmatch oder einem Eliminator-Match. So eine Sache von, ist dir gerade wirklich diese persönliche Fehde wichtiger, als da jetzt im Zweifelsfall disqualifiziert zu werden? Will er wirklich kein Titelmatch haben? Warum wirft er Stühle in den Ring, wo ein Ref steht? Also, wenn du schon cheaten willst, dann nimm doch einfach den Stuhl. Und dann braucht der Ref gefühlte 2 Minuten, um diese Stühle wieder rauszuwerfen. Takeshita kommt rein, bekommt einen Stomp auf den Stuhl. Moxley hat noch die Zeit, den Stuhl dann rauszuwerfen. Und dann dreht sich der Ref wieder um und 1, 2, 3, Ende.
Ja, den Job konnte nur Nox machen, weil wir wissen alle, dass er nicht gucken kann.
Ja, also da wieder gedacht, ich verstehe von mir aus, was sie mit dem Ende machen wollen, aber das war.
Das hätte das Match überhaupt nicht gebraucht. Ja,
und es war auch vom Timing wieder, boah, hart. Also.
Ja. Nee, das sind die beiden Dinge, die mich am meisten gestört haben. Warum hat man das überhaupt mit reingebracht? Also, das hätte das Match nicht gebraucht. Das hätte einfach ein Full-on-Wrestling-Match sein können, ohne irgendwelche Interference-Zusatzsachen. Zweitens. Oh, ich fand das too much, dass Mox so verletzt in das Match reingegangen ist. Das war too much. Dass er dann doch noch gewinnt. Also das war. Das Eliminator-Match war doch bei uns genug Fragezeichen, ob des Siegers aufgerufen. Das hätte doch gereicht. Dann noch die Verletzung reinzuwerfen. Okay. Und dann ihn noch gewinnen zu lassen, das war irgendwie. Also. Ich habe mich über die Match-Ansetzung gefreut. Das Match an sich war okay. Ich bin etwas, weiß ich nicht, genervt vom Ende.
Ja, das sind auch, also ich will eigentlich gar nicht immer so detailversessen sein, aber wenn es um sowas wie Regelwerk oder halt das Acting von den Ringrichtern geht, dann werde ich dann doch immer so ein bisschen penibel. Und da ist ja halt wirklich so eine Sache, come on, es kommt bei AEW zu oft vor, dass Refs irgendwie komische Dinge tun. Und warum braucht er eine gefühlte Minute, um da 2 Stühle aus dem Ring rauszutun? Und mit wem redet er dann da noch an der Seite des Rings? Und warum dauert das alles so lang? Also, naja, Takeshita hätte das Match auch so verlieren können, wie du gerade schon gesagt hast. Das wäre alles nicht notwendig gewesen. Und dann.
Also bis dahin war es eigentlich gut. Bis dahin war es ein wirklich, wirklich gutes Match.
Ohne jede Frage. Also das Match war.
Das war ja die letzten 5 Minuten eigentlich nur. Vielleicht nicht mal, vielleicht sogar nur 3. Das war ja fast 20 Minuten, das Match, ne?
Ja, also laut mir waren es ungefähr 17, aber ja, knapp 20. Es ist halt wirklich manchmal so ein bisschen ein paar Detailsachen, die halt dann nicht. So rund sind, aber das klingt immer so negativ, was eigentlich gar nicht so negativ gemeint ist, weil eigentlich waren also besonders das Match, aber eigentlich alle Matches ja eigentlich immer gut bis sehr gut und das ist viel Meckern auf hohem Niveau.
Aber es ist trotzdem schade, wenn so ein richtig gutes Match durch so einen Punkt dann verkackt wird. Das ist halt immer schade.
Ja, das wird
Es,
bei.
so dieses, es hätte gut sein können, ist halt blöd.
Das wird bei meinem nächsten Match ähnlich sein, weil auch da habe ich so ein paar Details, die mich wieder gestört haben.
Ja.
Gerade aber noch dazwischen gab es noch die Ankündigung für ein Forbidden Door Casino Gauntlet Match bei Dynamite. Also um den Herausforderer von Swerve, um den World Title für Forbidden Door herauszufinden. Wie gesagt, haben wir halt jetzt am Mittwoch das Gauntlet Match. Nur gerade da nochmal den Gedanke, könnten da Leute von New Japan mitmachen? Ist das realistisch oder glaubst du, dass es dann wirklich einfach
Ja, klar.
nur. Okay, ja, weil
Ich gehe
davon.
sogar fest davon aus. Weil ich
Okay.
meine, komm, die sind jetzt so oft schon immer mal wieder da gewesen in Unterschied. Ich meine, Tana war gerade da. In einem völlig irrelevanten, also Tanahashi in einem völlig irrelevanten Match. Why not?
Ja, okay, weil dann bin ich nicht der Einzige, der diesen Gedanken hat, um das zu nutzen, um da vielleicht
Und
New
jetzt haben die
Japan Guy
noch
gewinnen zu
Zeit,
lassen.
weil. Ja, jetzt hätten sie noch Zeit, weil Dominion ist ja noch 1,5 Wochen. Also rein theoretisch, Leute, die da nicht beschäftigt sind.
Ja, da fehlt mir natürlich wieder die New Japan-Expertise zu sagen, wer das ist und wer das realistisch sein könnte.
Das ist, glaube ich, könnte vielleicht ein Goto. Nee, Quatsch, ist er verletzt. Nee, ist Goto jetzt noch verletzt? Ach Gott, ich bin aber auch gerade ein bisschen durcheinander und raus bei einigen Leuten.
Gut, dann, ja, ich meine, wir werden es bei Dynamite erfahren. Ich glaube, es ist bislang noch niemand dafür angekündigt, da ist kein Name gefallen. Ich habe eben nochmal nachgeschaut. Deswegen, da, das ist jetzt viel Rätselraten für etwas, was wir eh dann am Mittwoch, beziehungsweise dann Donnerstagmorgen, deutsche Zeit, herausfinden werden. Dann siebtes Match: AEW TNT Championship. Wie gerade schon gesagt, auch da waren wieder so ein paar Sachen, die mich so ein bisschen gestört haben. Zum Match selbst: Es war ein Barbed Wire Steel Cage Match. Adam Copeland verteidigt den Titel gegen Malakai, der in einem Crossface, der mit Stacheldraht ja verstärkt war, das Bewusstsein verloren hatte. Und in dem Match ist wirklich viel passiert. Also einmal ein sehr krasser Spot, als Malakai auf dem Tisch befestigt wurde mit Stacheldraht und es halt dann den Elbow vom Steel Cage gab. Dann sind sie auch später noch praktisch durch die eine Käfigwand durch, Buddy Matthews und Brody King kamen dann hinzu und dann kommen wir jetzt langsam an den Punkt, wo mich die Sachen so ein bisschen gestört haben. Also erstens, ich mag es nicht, wenn du eine Matchart hast, die davon lebt, in Anführungszeichen, oder halt einfach dieses, mir fällt das verpassende Wort gerade, aber einfach davon lebt, dass die Leute nicht den Ring verlassen können und dann sind sie doch außerhalb. Kommt nicht oft vor, aber die erste Sache, die ich so ein bisschen fand. Dann standen sie erst auf Malakais Seite und sind dann zu Copeland rüber, wo ich erst gedacht hätte, ja, eigentlich ganz cool. Aber vor dem Hintergrund, dass genau das bei Collision so ein bisschen angeteased wurde von Copeland, also dass er meinte in einem Einspieler, ja, ob vielleicht Brody King und Buddy Matthews nicht die Seiten wechseln könnten. Ich dachte, ja, das wäre so viel cooler, wenn das nicht angedeutet worden wäre, weil durch dieses Collision-Segment war klar, dass irgendwas in diese Richtung passieren wird. Entweder während des Matches oder nach dem Match. Und dann gewinnt ja Copeland mehr oder weniger direkt dadurch, dass ein Gangrel unterm Ring oder durch den Ring praktisch kommt. Und ein, ja, ich weiß nicht, ob Gangrel noch wrestelt, wenn dann nur in den Indies. Und wie alt ist er? Wahrscheinlich an die 60. Fertigt dann kurzerhand einfach Buddy Matthews und Brody King ab, wodurch dann Copeland das Match gewinnt. Und das waren einfach so viele Sachen, wo ich auch denke, schaffen die es nicht, zu zweiten Halbrentner Gangrel zu besiegen? Ich weiß, warum man es gemacht hat. Ich weiß die Vorgeschichte. Aber das waren so viele Details, wo ich mir dachte, das hätte man anders machen können. Oder ich hätte es mir anders gewünscht. Siehst du das genauso oder bin ich wieder zu kritisch?
Ja, ich verstehe deinen Punkt. Das Match an sich fand ich trotzdem echt cool. Ich habe mich über Gangrel natürlich sehr gefreut, aber bei mir ist auch sehr viel. Naja, das waren so die ersten, die ich gesehen habe. So, Edge, Christian und Gangrel zusammen. Da habe ich angefangen, Wrestling zu gucken. Deswegen für mich ist das nochmal so was anderes. Das hat dann gleich noch so einen Stellungswert wegen Erinnerungen und wie ich da als kleines Mädchen saß und das total toll fand. Das ist nochmal was anderes. Dementsprechend nehme ich das jetzt nicht so übel, dass Gangrel die beiden aus Überraschung vielleicht einfach niedergemalmt hat. Ist völlig okay. Aber ich verstehe durchaus auch deine Punkte. Also es ist nicht ganz rund irgendwie.
Ja, vor allem einfach, weil Steel Cage, also wenn es ein Steel Cage Match gibt, und das, ich glaube, das kann man bei fast jedem Steel Cage Match kritisieren, ist eigentlich immer so eine Sache von, keiner kann aus diesem Käfig raus, ist ein 1 gegen 1, niemand kann fliehen. Und dann passiert halt wieder sowas von, drei Leute greifen ein, ist es außerhalb, es passiert alles Mögliche, was genauso gut in einem Nicht-Steel Cage Match hätte passieren können. Und ja, diese Matchart ist einfach so ein bisschen absurd, weil sie genau nicht das einhält, was sie verspricht.
Ja, das stimmt.
Aber
es war ein bisschen too much einfach.
Auch da wieder meckern auf hohem Niveau. Das Match war sehr unterhaltsam. Ich kann es nur Woche für Woche sagen, ich liebe Malakai und ich würde mir so sehr wünschen, dass er mal große Matches gewinnt, aber gefühlt die relevanten verliert er alle.
Ja, das ist schade. Ich weiß aber auch nicht, woran das liegt, weil er vielleicht kein richtig festes Commitment mit der Company hat, dass er sagt, ich kann nicht jede Woche, weil er verschwindet ja auch immer wieder. Ich weiß nicht, wie da sein Status ist. Vielleicht geht es auch von ihm aus, weil man kann ihn ja groß präsentieren. Ja, und jetzt in dem Fall ist es halt auch schwierig, ihn wieder da rauszuholen. Also ich meine, das wäre ja seine Matchart gewesen oder die dunkle Seite. Andererseits Copeland natürlich mit seiner Vergangenheit. Ja. Hätte er vielleicht einfach nicht die Vampire auf den Plan rufen sollen. Das war eine Nummer zu groß.
Ja, vor allem, weil Malakai kam ja auch noch mit so viel Impact gefühlt zu AEW, zu seiner Anfangszeit. Mhm. Und jetzt ist es, also es ist halt natürlich immer so ein etwas besonderes Gimmick, das hat natürlich eh nochmal so einen etwas anderen Stellenwert. Er hat jetzt auch ein bisschen viel verloren und auch nach der Storyline, dass er die dunklen Seiten von einem Copeland oder die negativen Seiten hervorrufen will, ja, das hat er jetzt geschafft und das hat für seine Niederlage gesorgt. Also,
Ja, das war vielleicht nicht so der beste Plan. Ja. Sollte sich beim nächsten Mal anders überlegen.
Mal gespannt, wann und was das nächste Mal sein wird. Gut.
Wenn er Pech haben, geht's gegen Acclaimed.
Oh, ich hoffe nicht. Also bei aller Liebe, aber das wäre mir jetzt wirklich ein bisschen zu... Naja. Dann kommen wir zum ersten der drei Main Events. AEW TBS Championship. Mercedes Moné gewinnt den Titel und damit auch gegen Willow Nightingale. Auch da der erwartbare Ausgang. War natürlich sehr gespannt, Mercedes Moné nach Ewigkeiten mal wieder im Ring zu sehen. Ich fand den Anfang gerade so ein bisschen, also die ersten fünf Minuten fand ich ihn ja ein bisschen unrund.
Ja.
Ich fand danach ging
sie war ein bisschen aber langsam auch, finde ich. Also am Anfang war sie sehr vorsichtig und langsam, was ich komisch finde, wenn man bedenkt, dass welches Match Moné und Willow, hast du das andere Match gesehen?
Ehrlich gesagt, nee, sorry.
Okay, wenn man das im Vergleich gesehen hat, wie der Anfang da war versus jetzt. Aber sie ist ja dann reingekommen. Also Chemie hatten sie sowieso oder so, aber man hatte ein bisschen das Gefühl, dass Moné zurückhaltend war.
Ja, ich weiß gar nicht,
nach
wie vielen Minuten da für mich so ein bisschen so dieser gefühlte Switch im Match kam, so nach 5, 6, 7, 8 Minuten oder so, ich hatte irgendwann wirklich das Gefühl, okay, es nimmt jetzt langsam Fahrt auf und alles läuft ein bisschen runder.
Ja, also wo das bei dem Meteora war, da so. Wo Moné den Meteora gezeigt hat, da fing es dann für mich, glaube ich, so an.
Ja, okay, ja. Zum Match dazu zu sagen, wäre natürlich auch noch, dass Nightingale das Match eigentlich zwischenzeitlich gewonnen hatte. Doch dann hatte gerade Stokely Hathaway mit der Ringrichterin diskutiert. Nach dem Match gab es dann praktisch auch noch den Heel-Turn von Statlander. wo sich auch Stokely sehr drüber gefreut hat, der dann, also so wirkt es zumindest sehr stark in dem Moment, dann mit Statlander die Seiten wechselt. Das heißt, auch da hat Willow nicht ganz clean verloren. Das heißt, sorry, ja.
Nee, ich hab dich unterbrochen, ich dachte, du wärst fertig.
Ich wollte eigentlich nur den nächsten Satz nur sagen, mit Mercedes Moné behält jetzt erstmal den Titel, braucht eine neue Herausforderin, während halt die beiden, also Nightingale und Statlander, erstmal gegenseitig sich aufs Mett geben.
Ja, ich find's schade, warum hat man den Turn nicht bei Dynamite gemacht? Das nimmt absolut von dem Sieg von Moné weg, finde ich. Und ich gerade sie muss man groß präsentieren, auch wenn sie hier natürlich hier war. Weiß nicht, ob sie hier bleibt, werden wir sehen. Fand ich doof. Also ich finde, der Turn war von langer Hand geplant. Ich freue mich darüber, dass Chris geturnt ist. Ich glaube, dass Chris gegen Willow eine echt coole Fehde wird. Warum nicht bei Dynamite?
Ja, generell so ein bisschen früher. Also das war auch wieder so eine Sache von, alle wussten, dass dieser Heel-Turn irgendwann kommen wird. Es war nur eine Frage der Zeit.
Selbst das vergebe ich noch, aber ich finde halt die Position jetzt beim Pay-Per-View richtig doof.
Ja, ich glaube, mich stören beide Sachen so ein bisschen. Aber wir haben halt auch wieder das nächste Pay-Per-View, also das nächste Double or Nothing Match gehabt, was halt nicht clean geändert ist. Also wo es einen eindeutigen Eingriff gab, der halt dann das Matchende beeinflusst hat. Von den 10 Matches der Main Card waren 3 ja sowieso No Disqualification, das heißt, die können wir mal da rausrechnen. Von den übrigen 7 war gefühlt die Hälfte irgendwie Eingriff, Cheaten, irgendwas in die Richtung.
Plus irgendeine Afterstory noch.
Oder so. Und jetzt in dem Fall, ich mache mir so ein bisschen Sorgen um Chris Statlander, weil AEW-Booking wäre jetzt, du machst daraus eine Fehde und die gewinnt Willow, weil gefühlt bei sowas immer der Face gewinnt, also der verraten wird. Und dann könnte Chris Statlander halt wirklich diejenige sein, die so gesehen die Leidtragende ist, weil Willow bleibt Face, wird wahrscheinlich die kommende Fehde gewinnen. Und Statlander ist dann der alleinstehende Heel, der gerade aus einer Niederlage kommt. Das muss.
Nee, aber ich glaube, das kann die gut tragen.
Ja?
Kommt drauf an, gegen wen du sie dann hinterher stellst. Also wenn du dann eine anständige Story bringst, dann ist es, glaube ich, egal. Der Heel muss ja immer verlieren. Aber nee, finde ich gar nicht. Glaube ich, kann sie auch.
Die Frage ist halt immer so ein bisschen, die ich mir stelle, muss der Heel zwingend verlieren?
Ist USA, ja.
Ich glaube, das ist auch eine Sache, die... Mann, ich will nicht zu negativ klingen, aber ich glaube, das ist eine Sache, die mich auch grundsätzlich ein bisschen stört, dass das jetzt schon so prädestiniert ist, wo es hinführen wird. Zumindest kurzfristig.
Ja, wenn sie beide Tweener wären und da wäre kein Betrug gewesen, okay, dann kann man aber so auf lange Sicht gesehen... Bei AEW kannst du nur immer darauf hoffen, dass die Fehde einfach 2 Jahre geht dann. Das ist auch nicht mehr relevant.
Ja, was ich jetzt zumindest ganz nett gefunden hätte, wenn es diesen Turn gegeben hätte, Stokely hätte aber seine Mimik so ein bisschen mehr im Griff behalten und dann gibt's das Match zwischen Statlander und Nightingale und zu dem Zeitpunkt ist es noch nicht absehbar, was Stokely macht und dann gewinnt Statlander durchs Cheaten und dann hast du halt irgendwann in einem Jahr oder so oder vielleicht in 2 Jahren dann das Rematch zwischen den beiden, sodass Willow dann die endgültige Siegerin davon ist, aber... Dieses kurzfristige, der Heel hat, oder beziehungsweise es gab den Turn von Face zu Heel, die Person hat Mist gebaut und die Person wird jetzt auch das nächste Match verlieren, ist immer so ein bisschen, nicht 100% immer meins. Aber ich höre jetzt auf, ich will nicht zu negativ klingen. Haben wir zu dem Match noch was zu sagen? Möchtest du noch was sagen?
Nee. Also es ist jetzt halt hauptsächlich spannend, was Mercedes mit dem Titel macht. Wo sie dann hingeht. Weil bei Willow ist jetzt einfach, aber was macht jetzt Mercedes?
Ja, und gegen wen?
Geht sie jetzt über Mercedes? Ja, gefühlt. Wahrscheinlich wird sie als nächstes von NRJ rausgefordert. Ja, komm, ist nicht ganz unrealistisch.
Es ist wirklich nicht ganz unrealistisch, aber es ist trotzdem zum Lachen. Ja, also ich bin eigentlich immer Fan davon, wenn du halt Pay-Per-View-Siege nutzt, um halt Leute für den Titel aufzubauen. Und dann wäre natürlich Deonna Purrazzo jetzt eine naheliegendere Wahl, da ist das aber schon mit Thunder Rosa nicht abgeschlossen und dann fehlt dir jetzt gerade eine weitere Frau, die mit einem Sieg im Rücken da jetzt hinkommen könnte. Also wahrscheinlich wird es da erstmal Übergangswerk geben.
Ja. Fragt sich halt nur wen. Ich hoffe, es ist irgendjemand, der ein gutes Match haben kann, weil Mercedes muss sich halt im AEW-Universum doch ein wenig beweisen.
Ja. Da tun natürlich gute Matches immer gut. Dann gehen wir weiter zum zweiten Main-Event der Show, nämlich das World-Title-Match zwischen Swerve und Christian Cage. Auch hier ist wieder viel passiert. Shayna Wayne, Killswitch, Nick Wayne haben alle eingegriffen, wurden dann irgendwann auch vom Ring verbannt, so wie auch Prince Nana, der bei Dynamite sein Comeback gefeiert hat. Und später im Match gab es dann doch nochmal Nick Wayne, der zurückkam und einen Cutter gegen Strickland gezeigt hat. Auch da kam noch Prince Nana, hat ihn im Stahlrohr verjagt, was insgesamt dazu geführt hat, dass Swerve Strickland seinen Titel verteidigt hat. Ich finde das Match gut. Ich finde Swerve saustark. Also sowohl in der Storyline davor, als auch wie er sich selbst präsentiert hat und wie er präsentiert wurde und auch am Ende relativ dominant gewonnen hat. Gehst du da mit?
Ja.
Also von Swerve als World Champion bin ich gerade wirklich großer Fan. Den Übergang hat er jetzt gepackt. Jetzt lasse ich dich kurz was sagen.
Nee, irgendwie haben wir heute Timing-Issues, aber ich weiß nicht, ich glaube, es liegt an mir. Ich laber gerne rein. Ich bemühe mich, das zu unterlassen. Sprich du jetzt erstmal zu Ende, dann sortieren wir uns mal.
Okay. Was ich noch sagen wollte, Übergang hat jetzt Swerve erstmal geschafft. Ich glaube, dass Christian Cage diesen Titel gewinnt, war eher unwahrscheinlich. Bekommt jetzt möglicherweise oder wahrscheinlich einen New Japan-Gegner und dann wird es wohl bei All In erst wieder ernst werden. Das war alles, was ich dazu noch sagen wollte. Jetzt darfst du.
Ja, das denke ich auch. Swerve ist ein sehr dominanter Champion, ein sehr genialer Champion. Das Match war gut. Auch in dem Fall hat es mich tatsächlich nicht so gestört, dass ich das Ende wusste. Vor allem auch, weil irgendwann die Eingriffe Gott sei Dank geendet haben. Oder zumindest nur noch kurz waren. Cage hat man zwischendurch sein Alter ab und an mal angemerkt. Aber ansonsten war das ein wirklich gutes Match, vor allem für Swerve. Es hat Spaß gemacht. Ja.
Und auch wirklich, also riesen Respekt auch an Christian Cage und Adam Copeland, die ja trotz des Alters einfach beide 20 ja. plus Minuten Matches an einem Pay-Per-View abgerissen haben. Also die sind beide ja schon über 50, wenn ich es richtig
und beide habe. Haben zwischendurch ihre Karriere auf Eis gelegt. Also ja. Naja, Christian ist genau 50 und ich glaube Adam dann 51, war der nicht irgendwie ein Jahr älter oder so?
Kann gut sein, ja. Also ich glaube, bei beiden ist die 5 vorne. Aber kann sein, dass sie auch gerade erst 50 sind.
Also bei Christian weiß ich das auf jeden Fall. Nee, Adam ist doch nicht ein Jahr älter. Ich weiß ja, dass sie ungefähr gleich alt sind.
Okay.
Weil die ja auch zusammen, die waren ja Best Buddies als Kiddies.
Mhm.
Schon. Was auch total cool ist, für die muss das auch so super surreal sein, jetzt schon wieder.
Ja, jetzt warten wir eigentlich nur darauf, dass Adam Copeland seinen Titel verliert, dass die beiden nochmal als Tag Team agieren können.
Ja, ein letzter Run und dann vielleicht, wenn wir Glück haben, doch nochmal ein Match gegen die Hardys. Auf jeden Fall gegen die Young Bucks.
Auch im
dann können sie auch gerne beide retiren.
Auch im Gegensatz zu den Hardys, die jetzt, also liefern die beiden ja auch wirklich noch eine richtig gute Matchqualität. Also,
ja, die hatten aber auch nie so, da muss man aber auch sagen, das liegt ja nicht daran, dass die Hardys irgendwie faul sind oder so, sondern die haben halt einfach einen viel krasseren Style gehabt. Und das merkst du halt einfach.
Ja. Aber bei den Hardys war es immer so ein bisschen, wo ich mir dachte, boah, die muss ich jetzt nicht nochmal als Tag-Team-Champions sehen, einfach weil ich sie dafür zu krass abgebaut haben. Aber bei Christian Cage und Adam Copeland steckt die beiden gegen die Bucks, gegen FTR, gegen was weiß ich was. Und kriegst ein verdammt gutes Tag-Team-Match dann auch aus. Von daher, da bitte ich wirklich drum, dass die beiden nochmal den Titel halten können. Damit hätten wir eigentlich auch das Match schon durch. Und dann kommen wir zum wirklichen Main Event, zum letzten Match des Abends.
Wenn man das überhaupt Match nennen will.
Ja, gut. Anarchy in the Arena, die Elite gewinnt gegen FTA, Brian Danielson und Darby Allin. Da vielleicht noch zu sagen, die Backstage-Information, Eddie Kingston, der jetzt ja wirklich langfristig ausfällt, was man gelesen hat, soll jetzt ja ungefähr ein Jahr ausfallen, also möglicherweise erst Mai 25 zurückkommen, aber das jetzt erstmal nur nebendran gesagt. Zum Main Event habe ich ja im Opener zum Podcast schon ein bisschen was gesagt, deswegen, ich habe jetzt relativ oft, glaube ich, das erste Wort bei den Matches übernommen, ich lasse dir da jetzt nochmal beim Main Event das erste Wort.
Das ist nett, man kann das überhaupt nicht zusammenfassen, so viel ist da einfach passiert, alleine, ich habe mich die Hälfte der Zeit einfach so amüsiert, alleine auch mit Final Countdown, wo Matthew war das gesagt hat, von wegen, jetzt hört mal auf damit, das kostet mich jedes Mal 200.000, wenn ihr das spielt, und vor allem Sekunden vorher habe ich das noch zu meinem Mann gesagt, meinte ich so, ja, die haben das Ding hier gekauft, aber billig ist es ja nicht, und dann sagt er das war irgendwie, ja. Wo dann We Want Music dann geschrien hat. Es war halt, jeder hatte einfach Bock und dann halt dieses so, oh, guck mal, da ist zufälligerweise dieses Becken, das Jack so richtig schön nass macht, damit er hinterher schön brennen kann und dieser zufällig angehäufte Haufen an Müll, der da rumlag und ach Gott, es war von vorne bis hinten einfach nur spaßig. Ich kann verstehen, dass Leute sowas nicht mögen, wenn die eher so straight up Wrestling mögen, aber mir hat das einfach nur wahnsinnig Bock gemacht und da war dieses, eigentlich wollte ich zu dem Zeitpunkt schon längst schlafen gehen, weil am nächsten Tag Arbeit, dementsprechend müde bin ich jetzt auch, aber gleichzeitig wollte ich auch, dass es nicht endet und das ist ja schon mal sehr gut und ja. War es too much an einigen Stellen? Wahrscheinlich, aber mir hat es trotzdem gefallen. Ich meine, Jack Perry als brennende Fackel war schon nice.
Ja, was auch einfach wahnsinnig positiv an diesem Match war, ist, dass es einfach so viel Kreatives und Neues dann irgendwie drin hatte. Also oft ist ja bei vielen No-Disqualification-Matches so ein bisschen das Problem hinter, ja, das hat man alles schon gesehen und Stühle und Tische und Käfige, Kendo-Sticks und was weiß ich was, alles hat man halt einfach schon so oft mitbekommen, auch beispielsweise Reißzwecken, die in den letzten Monaten und Jahren immer häufiger wurden. Und dann wurde in so einem Match wieder so viel ausgepackt. Also ich habe noch kein Match gesehen, wo jemand gebrannt hat und Flammenwerfer drin war. Ein Darby Allin, der an den Füßen im Ring hochgezogen wird. Also da haben sie halt wirklich gesagt, komm, wir machen daraus eine richtige Party. Und die ist es auch geworden. Und man hat, glaube ich, auch im Match ganz gut gemerkt, warum das auch der Main Event war. Weil ich glaube, alles, was danach gekommen wäre, hätte eine harte Zeit gehabt. Weil die Fans, also die Fans haben daraus nochmal zusätzliche Party gemacht in der Arena. Also es war super. Es hat wahnsinnig unterhalten. Gleichzeitig waren es aber auch natürlich die richtigen Gewinner, weil du jetzt die Elite, beziehungsweise halt auch die Bucks als EVPs, so ein Match nicht verlieren lassen darfst. Da war ich dann sehr froh, dass sie da jetzt nicht die Faces haben gewinnen lassen. Ja, also positiv. Wie eben schon gesagt, super Main Event. Hat ein richtig gutes Gefühl aus dem Pay-Per-View gegeben.
Ja. Übrigens mit dem Feuer, es ist gar nicht so selten. Es gab ja bei WWE, ich weiß noch nicht, wie das hieß, das war ein Gimmick-Match. Es gab es nur ein paar Mal. Unter anderem hat Undertaker, ich glaube Inferno-Match. Ja, okay. Ich habe mir gerade den Namen nicht so 200% sicher, aber es gab auch noch ein anderes Match, Fire-Death-Match oder so. Jetzt auch, aber boah, da weiß ich gar nicht mehr, bei wem das jetzt war. Egal, auf jeden Fall, ja. So oft wird Feuer auf jeden Fall nicht verwendet. Und das Einzige, was mich bei diesem Match wirklich stört, ist, dass ich mich jetzt hinterfrage, so, die Elite hat gewonnen. So what? Also, was heißt das jetzt? Wäre schön, wenn sie da jetzt einen anständigen Follow-up am Mittwoch machen. Was hat das jetzt zu bedeuten für AEW? Was hat das jetzt zu bedeuten für die Elite, für die anderen? Weil, ja, sind sie jetzt die EVPs? Ich meine, Tony ist ja nur ein bisschen verprügelt worden. Der wurde ja Gott sei Dank gerettet.
Ja, ich hätte gesagt, dass jetzt erstmal die, in Anführungszeichen, Terrorregentschaft der Young Bucks erstmal weitergeht. Bis sie dann wahrscheinlich in ein paar Monaten irgendwann gestoppt werden. Aber ich weiß gar nicht, ob daraus jetzt so eine große Konsequenz direkt erstmal folgt.
Was ist da mit Tony Khan? Ich meine, er ist ja der Geldgeber, obwohl andererseits, das wird ja gerade nicht so erzählt. Die EVPs bekommen ja quasi mehr Macht. Ja, ja, ich bin gespannt, wie sie das erklären. Also das ist natürlich dann wieder wirklich hart Suspension of Disbelief, wenn man die richtigen Hintergrund, wenn man weiß, wie es im Hintergrund wirklich läuft, wer der Geldgeber ist und so, aber macht ja nichts. In dem Fall kann man ja durchaus mal sein Hirn ausschalten. Ja.
Ich habe mir noch zwei kleine Details dazu aufgeschrieben. Erstmal, das hat mit dem Match an sich erstmal gar nichts zu tun, aber so im weitesten Sinne der Aufbau noch in der Vorwoche. Hättest du mir vor einem Jahr gesagt, dass Satnam Singh in einem Singles-Match Dynamite Main Event steht, hätte ich dich für vollkommen verrückt erklärt. Es ist trotzdem letzten Mittwoch passiert. Hat mit dem Match nichts zu tun. Habe ich mir auf jeden Fall sofort aufgeschrieben, als ich Dynamite gesehen hatte. Und ein anderer Punkt ist von der Elite, also die Bucks plus Okada haben alle einen Titel. Perry hat noch keinen und hat jetzt ja auch noch den Pinfall bekommen. Sehen wir jetzt Jack Perry bald auch noch mit einem Midcard-Titel?
Ja, da könnte der neue Titel dann, weil ich glaube weder, dass er Okada noch Osprey einen Titel abnimmt. Und den FTW-Titel macht jetzt auch nicht so richtig Sinn, oder?
Ja, stimmt eigentlich. Das wäre zumindest passend in dem Gimmick des Stables gerade, wenn halt alle einen Titel hätten. Das sähe wahrscheinlich ganz cool aus.
Naja, na ja, gut, ich kann ja immer noch einen Ring of Honor Title.
Bitte nicht. Ja, es wird, ja, nee, ich habe gerade überlegt, es würde ja schon reichen, wenn es irgendwie eine Fehde drum gibt, dass er einen Titel haben will, aber wenn er das dann verliert, ist es wahrscheinlich auch eher ungünstig. Ja, vielleicht kriegt Jack Perry keinen Titel. Es tut mir leid, Jungle Boy. Ich hätte es dir gegönnt, aber wahrscheinlich eher nicht. Damit sind wir auch schon durch mit Double or Nothing. Ich glaube, wir haben jetzt podcast-technisch ungefähr die anderthalb Stunden, glaube ich, schon geknackt.
Ja, kommt hin.
Ich glaube, die relevanten Ansetzungen oder zumindest die Ankündigungen für Dynamite haben wir eigentlich auch schon durch, weil das ist ja, glaube ich, eigentlich nur das Gauntlet-Match und die Ankündigung von Don Callis. Ich glaube, sonst gibt es ja bislang noch nichts. Ich habe zumindest nichts gesehen.
Ich habe jetzt noch gelesen, dass Adam Copeland sich irgendwie verletzt haben soll, weiß aber noch keiner was.
Oh, das muss ich ja gerade dann zugeben, das habe ich gerade noch gar nicht mitbekommen. Aber das wäre jetzt ungünstig.
Ist aber auch noch nicht, er soll sich irgendwie bei einem dem Steakage-Sprung da verletzt haben. Aber in der Pressekonferenz hat Toni nur gesagt, ja, wir checken's.
Okay. Ja, ist wahrscheinlich erstmal das Sinnvollste, was, was man dann in der Situation sagen könnte.
Ja, und dass Darby halt angeschlagen war, aber ich meine, der war vorher schon angeschlagen.
Darby ist sein ganzes Leben angeschlagen. Aber sollte Adam Copeland diesen Titel abgeben müssen, dann habe ich da einen gewissen Jack Perry in der Hinterhand, der dann doch noch einen haben könnte.
Stimmt, das wäre ja noch möglich.
Naja, es ist Zukunftsmusik, also da können wir jetzt
viel. Aber das wäre ja doch gar nicht machen. So dumm.
Aber wie schlägst du jetzt die Brücke zwischen Adam Copeland und...
Braucht man eine Brücke?
Ja, Cope Open wird sie wahrscheinlich auch schon regeln.
Ja, das geht. Boah, aber ich habe jetzt hier...
Ja, Dynamite wird uns mehr verraten, glaube ich, in ganz, 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 ganz vielen Punkten.
Denke auch.
Ja, damit wären wir auch schon durch. Hast du noch abschließende Worte zum Pay-Per-View, bevor wir zu den abschließenden Worten des Podcasts kommen?
Nee, eigentlich zum Pay-Per-View ist gar nichts mehr. Ich hätte auch gedacht, dass wir vielleicht noch was von den Weeklies aufgreifen, aber es ist auch einfach nichts passiert. Es ist wirklich traurig, so ein bisschen.
Ja, also wir hatten es ja bei manchen Matches so ein bisschen drin.
Ja, aber es ist jetzt nicht irgendwie was, dass noch abseits dessen noch irgendwas offen bliebe, zumindest für, also bei Rampage ist ja wirklich gar nichts passiert. Also das war mit einer der unrelevantesten Rampages ever.
Ja, gefühlt waren es halt wirklich nur Siege für Leute, die halt ein Pay-Per-View-Match haben. Und viel mehr war es halt nicht. Also gefühlt war das Relevanteste, dass das Stable um Jeff Jarrett und Jay Lethal halt gefühlt seit Ewigkeit mal wieder eine halbwegs relevante Stelle eingenommen hat. Und wir haben Satnam Singh Main Event bei Dynamite gehabt, aber ja, da sind wir auch schon so ziemlich durch. Auch bei den Promos, die zwar zum Teil ganz gut waren, ist ja aber auch nicht viel Neues gesagt worden.
Nö, gar nicht. Also einerseits muss man sagen, dass der Pay-Per-View sehr früh sehr gut schon aufgebaut war. Andererseits, dadurch waren die Home-Shows so ein bisschen langweilig.
Ja, gehe ich voll mit. Aber ich bin trotzdem, auch wenn ich wahrscheinlich in den letzten anderthalb Stunden nicht so geklungen habe, eigentlich sehr zufrieden mit dem Pay-Per-View. Der Aufbau war in manchen Storylines natürlich besser als in anderen, aber fand ich jetzt im Grunde genommen eigentlich alles gut. Die Matchqualität war gut, es war zum Teil, also vor allem beim Main Event, sehr unterhaltsam. In den meisten Fällen hätte ich jetzt auch gesagt, richtige Sieger, kann man so weitermachen. Und jetzt beginnt vielleicht die verhältnismäßig unwichtigere Zeit vor Forbidden Door, beziehungsweise Forbidden Door ist halt nur ein Sonder-Pay-Per-View in Anführungszeichen.
Ja, sie müssen aber jetzt auch sehr viele Loose Ends wieder zusammenführen. Also ich meine, es ist jetzt so viel einfach passiert, da musst du ja echt, weiß ich nicht, wo sie das alles unterbringen wollen. Also wenn das Casino-Match Battle Royale ist, wird bestimmt eine halbe Stunde dauern und das wird schwer, dann alles andere noch da unterzubringen. Das müssen sie gut verteilen.
Gauntlet oder Battle, es ist ein Gauntlet, nee, oder?
Gauntlet, ja. Sorry. Eigentlich ist es ja doch spannend, weil es sehr viel Offenes gibt, sehr viele Fragen, die wir haben. Deswegen ruhig finde ich das gar nicht. Aber ja, bei den Pay-Per-View ist bei mir die eine Seite, die sagt, also vor allem das letzte Match, da war echt viel Cooles dabei, aber es gibt viele, hätten sie das nicht gemacht, dann wäre. Also es gibt sehr viele Sachen, bei denen ich sage, es wäre wirklich gut gewesen, wenn. Und das finde ich eigentlich schade. Und das macht es für mich irgendwie zu einem doch der schwächeren Pay-Per-Views. Aber hauptsächlich auch, weil AEW einfach wirklich wahnsinnig gute Pay-Per-Views schon hatte.
Ja. Ja, ich fand, das Booking war gut, bis auf Details wahrscheinlich eher in den Matches. Es hat jetzt vielleicht natürlich so ein bisschen im Vergleich zu vergangenen Pay-Per-Views dieses Kracher-Match gefühlt, wie wir es jetzt beispielsweise mit Danielson und Ospreay noch vor kurzem hatten. Da hatten wir jetzt vielleicht kein Kaliber in der Form. Aber weil ich war eben zu negativ und das möchte ich jetzt nicht mehr sein. Ich bin zufrieden. Ich habe das erwartet, was ich bekommen habe. Zum Teil mehr, zum Teil weniger. Damit bin ich glücklich und schaue wieder erwartungsvoll in die Zukunft.
Ja, es hat auf jeden Fall für viele interessante Wendungen gesorgt. Mal gucken, was damit alles so passiert. Dementsprechend, ja, das war's gut. Ich wünsche mir halt einfach weniger Eingriffe.
Weniger Overbooking.
Weniger Overbooking, bitte.
Ja, wir können nur hoffen, dass Tony Khan diesen Podcast hört und, und die Kritik zu Herzen nimmt. Ansonsten bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören, für alle, die jetzt bis zum Ende dran geblieben sind. Wir sind selbstverständlich auch nächste Woche wieder für euch da, um die ganzen Sachen, die bei Dynamite und den weiteren Shows passieren werden, zusammenzufassen. Mein Name ist Stefan, ich bedanke mich fürs Zuhören und überlasse das letzte Wort der Cutter.
Ja, ich habe auch nicht mehr so viel zu sagen, außer das Übliche. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao.